So, ich habe Rekord gedrückt. War das in deinem Sinne?
Das war mein Sinne.
Hallo!
Haben wir einen Jingle? Wir haben keinen Jingle noch. Oder haben wir einen Jingle?
Nee, wir haben heute wieder keinen Jingle.
Ich glaube,
also die Mehrheit war der Meinung, dass kein Jingle besser ist. Dann fängt das auch immer so schön, wie soll ich sagen, launisch an.
Launisch.
Ja. Wir sind mit ohne Jingle.
Ja, wir sind ohne Jingle.
Wollen wir uns ein bisschen entschuldigen fürs letzte Mal, dass das doch ein bisschen in die Länge ging?
Ja, die klar. Länge war nicht das Problem. Aber ich denke,
wir sind auch ganz ruhig.
Skippen wir einfach.
Ich bin ganz ruhig. Auf jeden Fall.
Ich auch ein bisschen.
Ja. Wir haben uns heute lieb, oder, Max?
Ja, aber Firefox habe ich noch lieber.
You like your Firefox better than me, don't you, Max? Oh Mann. Na, willkommen auf jeden Fall.
2001
erstmal.
War das.
Ja, war es.
Ich habe aufgepasst.
Ja, hast aufgepasst. Chris ein Blümchen, Dennis. Ja, dann stellen wir uns doch mal vor. Hallo Dennis,
ich
zu
bin
meiner
Dennis.
Linken. Du
genau.
Bist Dennis. Hallo Max,
hallo.
Zu meiner Rechten.
Hallo Tim.
Und hallo Tim, zu meiner in mir selbst drin.
Das sieht vielleicht merkwürdig aus.
Ist ein Tim-zentrierte Schilderung, ne? Ist es jetzt so.
Ja, das ist ja.
Ja, so bin ich.
Du bist jetzt quasi...
Ich,
das schwarze Loch.
Genau. Ich bin das Zentrum. Und das Zentrum hat auch die Liste mit den tollen Themen, die wir heute gesagt haben. Jetzt haben wir extra den Aufnahmetermin ein bisschen nach hinten geschoben. Denn wir schreiben heute den 11. Juli und es ist einer dieser Termine, wo die ganze Macintosh-Landschaft völlig verstört ist und völlig zittrig diesen Moment erwartet hat, dass nun endlich das tolle iPhone,
ach so,
das
iPhone.
iPhone 3G kommt und dann kam's.
Ich dachte, die neue Awaken-Version.
Allerdings sieht es jetzt, Stand 18:36 Uhr, alles noch recht ruckelig aus. Also verkauft worden ist es wohl tatsächlich weltweit. Nicht überall haben die Leute was bekommen.
Also gestern gab es schon die ersten Berichte aus Neuseeland, wo es schon Leute hatten, habe ich gehört.
Genau.
Ich hatte heute erst zwei in der Hand.
Neue?
Ja.
Ach, du hattest schon eins in der Hand.
Ich hatte zwei.
Zwei.
Ich kenne zwei Leute, die heute...
einmal.
Wer denn?
Mein geschätzter Kollege Johnny Häusler hat eins.
Aber der hat doch noch ausführlich geblockt, dass er keins bekommen durfte.
Der hat ausführlich geblockt, dass er keins bekommen durfte. Und dann hat Sascha Lobo am Kudamm einen Laden aufgetrieben, wo er dann doch eins gekriegt hat, die ihm dann eins zurückgelegt haben. Und dann hat zuerst sich Sascha eins geholt. Und dann ist Johnny das erste Mal seit wahrscheinlich gefühlten 48 Jahren mit der U-Bahn gefahren.
Ach.
Ganz schnell dahin, weil der ist kein U-Bahn-Freund. Und hat sich... auch ein iPhone geholt und Sascha hat ein weißes und Johnny hat ein schwarzes und darum hatte ich schon die Gelegenheit, auf dem neuen iPhone rumzuspielen.
Echt? Sascha hat ein Damen-iPhone?
Sascha hat ein Damen-iPhone.
Was machen die mit ihren alten?
Das ist die große Frage, was man damit macht. Wahrscheinlich warten, bis das Dev-Team in die Potte kommt und dann entweder an Freunde verschenken oder Verwandte oder
mich
verkloppen. Du hast doch schon eins.
Ist runtergefallen.
Du meinst, das Dev-Team, bis das iPhone-Dev-Team auch die 2.0-Version gehackt hat. Angeblich ist das schon so.
Bei Gizmodo stand schon, aber ich finde auf der Webseite nichts so
lange. Na, die Betas haben die auch schon die ganze Zeit gehackt, immer irgendwie, aber dann haben sie nach der Beta 4 irgendwie aufgehört. Das heißt, ihr Pornage-Tool 1.1 unterstützt halt bis zur Beta 4 und danach nichts. Und seitdem ist noch nichts mehr gekommen.
Aber bei Gizmodo war gestern, die haben den App-Store getestet. Der lief gestern schon und die haben eine Version auf jeden Fall schon am Laufen gehabt, die zwei Builds vor der aktuellen, vor der ausgelieferten Version ist. Also insofern ist die Hoffnung groß,
denke,
dass
das wird sich von Apple auch nichts geändert haben. Die sind wahrscheinlich auch noch am Durchtesten, dass alles sicher ist und dass irgendwie nichts kaputt geht. Weil ich habe da auch Gerüchte gehört, dass dieses Cibri-Hack, also das Z-iPhone-Hacker-Tool von diesem Cibri, dass das irgendwelche Baseband-Kalibrierungstabellen zerstören würde oder könnte. Und vielleicht sind die deswegen ein bisschen vorsichtiger.
Du meinst, weil sie ähnlich vorgehen?
Na, weil sie eher das ganz auf die Saube machen wollen und nicht da so böse rumhacken. Also zum Beispiel hat dieses Z-iPhone auch in irgendeiner Zwischenversion dafür gesorgt, dass alle iPhones die gleiche MAC-Adresse hatten.
Nein.
Doch, das hat's gemacht.
Auf dem WLAN.
Ja.
Oje.
Ja. Also von diesem Z-iPhone-Sibri-Typen sollte man echt die Finger lassen.
Oha. Okay. Aber vielleicht liegt es auch daran, dass sie es gar nicht so sicher haben wollen, sondern dass sie Blogartikel darüber schreiben, wie sie alle losrennen und neue iPhones kaufen wollen und wahrscheinlich gucken wollen, ob ihre Software auch auf dem neuen iPhone
ist. Also die alten iPhones sind auf jeden Fall jetzt hier wahrscheinlich sehr gefragt, solange es so schwierig ist, ein neues iPhone überhaupt zu bekommen, ohne sich gleich einen Vertrag an die Backe zu kleben. Ich finde es ja erstaunlich, dass die Leute jetzt wirklich auf die...
Interessiert euch denn mein erster Eindruck überhaupt?
Ja, oh ja, Entschuldigung. Ja, her damit.
Also es ist... ein Hauch dicker, aber wirklich nur ein Hauch. Wenn man es so auf den Tisch legt, dann sieht man es ein bisschen dicker. Ich glaube, im Alltag überhaupt nicht.
Ist das nicht so rund innen und wackelt das nicht, wenn es auf dem Tisch liegt?
Es liegt relativ stabil. Also man könnte es wahrscheinlich runterdrücken, aber der Schwerpunkt ist schon so, dass es vernünftig da liegt. Mhm. Es ist ein bisschen griffiger als das alte. Also beim alten finde ich, es ist ja doch ein bisschen gerutscht, aber noch lang nicht griffig genug, also schon relativ glatt. Was unglaublich viel besser ist, ist der Lautsprecher. Der ist viel, viel lauter, viel, viel klarer, wirklich um einiges besser.
Haben sie auch großartig erzählt, ne?
Telefonqualität weiß ich noch nicht. GPS war überraschend schnell, als ich es ausprobiert habe. Also im Wohnraum funktioniert es natürlich nicht, genauso wie jedes GPS-Gerät, aber ich bin kurz rausgegangen.
Was heißt überraschend schnell?
Es fängt erstmal an, also dass mir angezeigt hat, dass ich in Berlin bin, das war so nach 10 Sekunden der Fall, würde ich sagen.
Und das wusste er aber dann wahrscheinlich aus der Cell-Info und nicht unbedingt aus der GPS-Info. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es ja so, dass das iPhone alle drei verfügbaren Navigationsmittel zusammennimmt und immer.
Genau, aber es ist schneller als diese allererste Information war definitiv schneller da als ich bisher immer die Information hatte, da, wo ich bin mit meinem iPhone. Also bei dem ist es so, auf Basis von WLAN, da sucht er, sucht er, sucht er, sucht er, sucht er und dann zeigt er mir irgendwann plötzlich Punkt an.
Bei der 1.1.4er-Version macht er ja erst beide Requests und rechnet dann aus, wo er ist. Und mit der neuen Version macht er erst diesen Cell-Request und zoomt dann schon mal rein und
genau,
dann kommen erst
genau, andere Requests. Genau, das hat man deutlich gesehen, wie er dann so, also langsam, zuerst hat er Berlin angezeigt, dann ging er weiter runter, Kreuzberg schon nah dran, also dass man auf jeden Fall schon die Straße erkennen konnte und eigentlich schon gute Informationen hatte, wo man ist, so um 100 Meter versetzt, würde ich mal schätzen, oder um 30, 40 Meter. Und dann in der dritten Stufe, und das hat vielleicht so 40, 50 Sekunden gedauert, dann spot on.
Und also so richtig mit Hollywood-Dramatik.
Das war schon mit Hollywood-Dramatik.
Auf welchem Planeten sind wir? Erde.
Genau so.
Und dann immer weiter reingezoomt.
Also schneller als ein N95 zum Beispiel, wobei ein N95 habe ich ja noch nie einen Fix hinbekommen, aber auch schneller als so die meisten GPS-Geräte, die ich kenne.
Ich habe neulich so eine Horde von Nokia, was darf ich jetzt sagen, also Leuten, die viel mit Nokia-Telefonen zu tun haben, die meinten ja, dass das N95 sicher eigentlich ganz wunderbar verkaufen würde. Viele Millionen Mal, meinten sie.
Das kann ich mir vorstellen.
Konnte ich nicht so richtig überprüfen, habe ich jetzt erstmal so geschluckt. Waren aber ganz froh, dass irgendwie ein N95 angeblich in 30 Sekunden seinen Fix kriegt. Ich fand das ja eigentlich nicht so schnell.
Vielleicht haben seine Software irgendwas verbessert. Also das, was ich
sie
damals
haben was
hatte,
verbessert.
Ganz am Anfang.
Sie haben ja jetzt auch AGPS.
Also die Firmware habe ich nie, mit AGPS habe ich nie gehabt. Ich habe eine relativ frühe Firmware gehabt. Wie gesagt, ich habe nie einen Fix hingekriegt. Ich habe getan, was ich konnte. Ich habe mir wirklich Mühe gegeben, eine Verbindung herzustellen. Es war nicht drin. Aber
Sie haben per Firmware-Update AGPS nachgerüstet. Das,
genau.
Was das iPhone jetzt auch hat.
Mhm.
Haben wir ja schon drüber geredet, ne?
Und was ich ein bisschen merkwürdig fand, waren die 3G-Qualitäten, also die UMTS-Qualitäten, weil entweder haben wir bei uns im Büro kein UMTS bei T-Mobile, was ich mir mitten in Kreuzberg eigentlich nicht
du
so...
Du siehst es ja an dem Symbol, da steht der 3G dann drin.
Genau, oder der Empfang ist sauschlecht, weil wir haben es, also es kam zwischendurch immer mal das Symbol und ist dann sofort, sobald du gesurft bist, ist es eigentlich wieder verschwunden. Und So.
Ja, ich schalte hier auch mal die Klingel aus.
Das war so ein bisschen so, hoffentlich wird das beim nächsten, also hoffentlich ist das nur bei uns im Büro so. Also und die Empfangsqualität ist nicht im Allgemeinen so schlecht. Also das war nicht so der Hammer. Ansonsten, eigentlich bin ich erschreckend, ruhig geblieben für meine Verhältnisse, muss ich sagen. Also ist das so,
ja, du bist nicht, wie es sich für einen Apple-Fanboy gehört.
Na, er hat ja auch schon eins.
Also ich werd mir ziemlich sicher eins holen. Ich glaube in Belgien wahrscheinlich dann so ein scheiß teures.
Ich bin auch auf der belgischen Spur.
Du bist auch auf der belgischen Spur. Ich habe 2 Kontakte schon nach Belgien, die sich bereit erklärt haben, mir eins.
Ah, ja. Du hast sogar schon welche, die sich bereit erklärt haben. Ich habe bisher nur einen angeschrieben, von dem ich noch nicht weiß, ob er sich bereit erklärt hat. Twitter,
das hat, also kannst du auch nochmal probieren. Vielleicht hast du ja noch mehr Anlaufpunkte.
Ich kenne jemanden in Aachen, das ist so um die Ecke.
Ja, ja.
Also ich denke nur rüberfahren. Mal,
wir sollten kurz erklären für die Leute, die nicht wissen, was, wovon wir reden. Also Belgien scheint offensichtlich die besten Gesetze in Europa zu haben und verbietet einen SIM-Lock oder Netlock. Habe ich das richtig verstanden?
Es verbietet das Bundeln, das Zwangsbundeln von irgendwas.
Aber das haben die Franzosen doch auch.
Bei den Franzosen ist es so, dass du es machen kannst, aber du musst zusätzlich noch ein Unlocked noch separat anbieten. Ja. Und in Belgien scheint, also nicht, dass ich jetzt mich mit der Materie innig vertraut hätte, aber das ist das, was ich aus diesen Pressreleases herausgelesen habe und vor allem aus der Reuters-Meldung dazu, dass das sozusagen so zu sein hat. Und Mobistar hat sich also entschlossen, das Telefon quasi subventionsfrei anzubieten. Und ich schätze mal, hier sehen wir auch den wahren Preis des iPhones plus vielleicht noch ein bisschen extra, weil sie auch natürlich damit rechnen müssen, dass nun ganz Europa nach Belgien pilgert, um ihnen die Läden leer zu kaufen. Aber 500, jetzt muss ich da nochmal gucken, 615 für das große inklusive Märchensteuer, also für das große Telefon. Und 525 für das kleine.
Anstatt Butterfahrten gibt es dann iPhone-Fahrten nach Belgien?
Naja, kann ich mir schon vorstellen.
Definitiv,
ne?
Das wird.
Aber ich meine, es ist ein iPhone 3G, es hat GPS, es ist ein vollwertiger iPod und es hat keinerlei Netlocks und es hat auch keinerlei Vertragsbindung. Das heißt, man kann es einfach in jedem Land, wo man es betreiben will, mit einem Tarif, der einem angemessen erscheint, betreiben und da kann man echt eine Menge Geld sparen. Also ich habe meinen Tarif durchgerechnet, was ich zahlen würde jetzt mit diesen Telefontarifen von der Telekom und ich muss sagen, es geht nicht.
Das ist ziemlich teuer, ja.
Es ist einfach, also ich habe
also der 90-Euro-Tarif, der wäre für mich, glaube ich, okay, aber das kostet halt 90 Euro
im Monat. Kostet halt 90 Euro im Monat. Das ist schon echt eine Menge Holz. Und vor allem mit dieser blöden Kostenfalle, wenn man im Ausland ist. Und ich bin einfach häufig im europäischen Ausland und Datentarife im Ausland und Telefontarife im Ausland, erstmal sind die nicht wohl dokumentiert, was man da überhaupt bezahlt, aber bei den Datentarifen weiß man es ja, da werden einfach sinnlose Beträge genommen.
Also in Spanien waren es, um jetzt mal ein bisschen auf O2 reinzuhauen, wir wurden ja neulich kritisiert irgendwie in den Kommentaren, dass wir O2 zu sehr lumen, um auf O2 einzukloppen, 16 Cent pro 10 Kilobyte, das war sagenhaft.
16 Cent auf was?
10 Kilobyte, pro angefangene 10 Kilobyte.
Ah ja, ja, das ist sowas ähnliches, was ich in Österreich bezahlt habe.
Das ist, wenn man
170 Euro habe ich für 10 Webseiten bezahlt. Habe ich da schon mal drüber rüber gestunken? Ey, das ist wirklich furchtbar. Ich meine, das Schlimme ist, dass die auch wenig dagegen tun können derzeit, weil sie sich ja alle gegenseitig blockieren. Sie haben einfach diese hohen Data-Roaming-Tarife, die sie sich gegenseitig berechnen und deswegen können die gar nicht beliebig andere Tarife machen. Wahrscheinlich muss ja jemand mal von der EU kommen.
Dann macht er doch andauernd zu jedem Sommer irgendwie dieses SMS-Gebühren europaweit senken und die Roaming-Gebühren auch, nur fruchtet das ja nicht immer so richtig.
Ist kein Zweifel. Also ich meine, ich habe auch gehört, dass da sich was tut.
Nur also gerade bei den Telefontarifen, das ist die verstehen immer noch nicht, zu teuer, klar, aber das ist dramatisch billiger als noch vor ein paar Jahren, bilde ich mir ein.
Genau, aber im Data-Bereich wird halt immer noch richtig abgeräumt.
Das scheint man nicht so
geht
richtig.
Halt gar nicht. Die Kostenfalle ist halt extrem. Ist echt extrem. Es gab ja auch diesen Fall, da gab es eine Meldung auf Telltarif. Es war ein etwas komplizierter Fall. Da hat sich irgendwie ein iPhone aus den USA erworben und hat da irgendwie schon einen T-Mobile-Vertrag, irgendwie diesen Basics-Tarif. Das war ja dann ein bisschen zu teuer damit, weil da irgendwie 700 Euro GPS-Kosten aufkamen. Und dann hat ihn die Kundenhotline von T-Mobile aber empfohlen, ach, dann wechseln Sie doch in unseren iPhone-Tarif, in den Complete-M-Tarif. Und dann haben sie irgendwie diesen Tarif offiziell geschaltet und dann war sie ganz glücklich und hat einfach weiter telefoniert und dann hat sie irgendwie eine 4.000-Euro-Rechnung bekommen. Was? Ja, weil dieser Tarif nämlich erst dann funktioniert, wenn du dein Telefon auch dann nochmal mit iTunes wirklich aktivierst. Und das haben sie ihr natürlich nicht gesagt. Und da merkt man mal, wie verworren und verflochten und verstörend komplex das alles immer noch ist.
Ja, warum Telefontarife so unglaublich scheiße sein müssen, das möchte ich mir auch meinen.
Genau, und deswegen habe ich einfach kein Interesse an so einem Telefon, was irgendwie so eine Voodoo-Verbindung hat mit irgendeinem Tarif, mit irgendeinem Provider. Ich will das einfach nicht. Da zahle ich lieber am Anfang meine Strafgebühr und bin dann frei und muss mir irgendwie keine Gedanken darüber machen. Zumindest nicht mehr als man sich sowieso über Telekom-Tarife Gedanken machen muss. Aber gibt es da noch irgendwas zu dem iPhone 3G zu sagen? Ich meine,
gimme.
Es hat GPS, es hat einen besseren Lautsprecher, das haben wir nun alle schon tausendmal gehört.
Man braucht jetzt
keinen
Kopfhöreradapter mehr, irgendwie, um normale Kopfhörer reinzukriegen.
Das ist auch ein echtes Feature.
Und?
Also für mich ist das ein echtes Feature.
Ja, klar.
Meine Kopfhörer, die ich gerne betreiben würden hier, die hängen hier irgendwie und die würden da auch nicht reinpassen.
Jedenfalls nicht ohne Adapter.
So ein dickes Teil hätte nie und nimmer da reingepasst. Ne? Ich zeig das hier gerade mal so rum. Und
ist jetzt der normale Walkman, iPod, Standard, Klinkenstecker,
genau,
den die Kopfhörer so haben.
Genau, jetzt ist das bündig mit dem Gehäuse und jetzt dürfte da alles reinpassen.
Eigentlich ist das neue iPhone, würde ich sagen, wirklich ziemlich exakt das, was das erste iPhone im Idealfall gewesen wäre. Also es ist,
ja, das ist ja bei allen Sachen, also oft so. Ersten Kinderkrankheiten mussten erstmal gefixt werden.
Ja,
so.
Klar, genau.
Aber da habe ich noch von einem Feature gehört. Ich habe es noch nicht, weiß noch nicht, wie ganz wie es geht, aber dieses Apple Remote. Du hast da dich wohl umgeguckt, erzähl doch mal.
Naja, der App Store hat ja nun eröffnet. Das ist
jetzt kommen wir vom.
Was?
Da wir ja zu viel über das iPhone reden, hätte ich jetzt den folgenden Vorschlag zu machen. Wir gehen jetzt vom iPhone weg und unterhalten uns über OS 10 auf dem iPhone, womit wir wieder eindeutig bei einem Mac-Thema werden. Und dazu gehört der App Store. Ja, erzähl.
Ach, naja.
Bei einem Programm ist ja eigentlich nichts dazugekommen, richtig?
Ich kann diese Klage nicht verstehen. Bei welchem Programm?
Ach so. Am iPhone. So im Auslieferzustand ist eigentlich.
Nö.
Außer dass Kontext jetzt auch eine eigene Applikation ist, nicht mehr so wie vorher.
Naja, es kommen insofern jetzt viele Programme dazu, als dass in dem App Store halt so an die 150 kostenlose Programme zum Runterladen sind.
Und es sind einige Programme doch wesentlich verbessert. Also es ist.
Wie viele Programme hast du gesagt?
150?
550. Ich habe die Wette sozusagen schon gewonnen.
Freie.
Ach so, aber insgesamt 550. Wir hatten ja gewettet, ne? Bis Ende Juli.
Ich weiß
Juli.
Aber nicht mehr, was ich gewettet habe. Was habe ich denn gewettet?
Bei dir weiß ich nicht. Ich habe gesagt 500 und
ich
du hast irgendwas von 100 gesagt.
Deutlich weniger gesagt. Ja, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. Aber
ich weiß auch nicht mehr, was ich gesagt habe. Oh Gott, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe. 1000? Ich habe bestimmt 1000 gesagt, oder?
Ja, du kannst ja der Sendung nochmal anhören.
Wobei, ich habe mir dadurch...
Bis wann? Bis Ende Juni?
Juli.
Bis Ende Juli 1000?
Weiß nicht, ob du es gesagt hast. Ich habe gesagt 500.
Also wenn ich das gesagt habe, würde ich immer noch meinen, dass das hinhaut. Weil jetzt kommen die auch bam, 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 kommt jetzt alles nach dem anderen.
Ich hoffe auch bessere Tools als irgendwie Tipp, irgendwie Berechner. Also Trinkgeldberechnerprogramme siebenmal oder was. Also ist auch echt eine Menge Müll dabei. Aber ist klar, jeder will natürlich jetzt irgendwie...
Da ist jetzt viel obvious Zeug dabei. Trotzdem dürfte 550 Applikationen schon mal alles übersteigen, was auf einer anderen Mobilplattform...
Aber
sinnvoll direkt
wirkt, also sagen wir so, ich hab mir vorhin einiges angeguckt, da ist sehr, sehr, sehr viel Schrott dabei. Also da sind ein paar ganz nette Programme dabei. Also was ich immer hervorheben möchte, das war NetNewsWire auf dem iPhone, was mir sehr, sehr gut gefallen hat. Der erste Sync dauert relativ lange, aber danach ist ein wirklich schickes Programm, was ich mir auf jeden Fall installieren werde.
Hast du auch schon ausprobiert?
Das habe ich vorhin ausprobiert.
Okay, ja. Hm.
Die diversen Twitter-Clients, also gerade Twitterific, war eher enttäuschend, weil langsame Scrollgeschwindigkeit.
Aber das hat auch so einen Usability-Preis abgeräumt.
Also, was ich gesehen habe, fand ich es eher, naja.
Okay.
Und, also wirklich relativ langsam, musste sehr viel rumtippen, um irgendwo hinzukommen, also um irgendjemand eine Direktnachricht zu schicken, das war relativ anstrengend. Dann gibt es so komplette Gaga-Applikationen, wie zum Beispiel so eine Warnlampe, ich glaube, das gab es schon für das gehackte iPhone, dass wenn man überfallen wird, dann soll man doch rasch sein iPhone aus der Tasche holen, soll dieses Programm starten, soll einmal aufs Display ditchen und dann macht wenn man vorher die Lautstärke hochstellt.
Was ist das
und,
Telefon?
Oh, war ja. Und das ist die gesamte Applikation.
Ach.
Also das
es gibt auch Taschenlampen-Applikationen, die machen einfach das Display komplett weiß und komplett hell.
Das gibt's
da gibt es drei
App Store?
Stück davon.
Das gibt es im App Store, ja.
Das gab es vorher auch schon.
Ja, aber das finde ich eine coole Anwendung.
Das findest du. Also für ein Palm gab es früher eine Spiegel-Applikation, die einfach das Display extrem dunkel gemacht hat, sodass man sich erkennen konnte im Display. Das ist jetzt quasi die Ausfunktion beim iPhone, wenn das iPhone einfach aus ist.
Aber es sind erstaunlich viele Spiele auch dabei. Hast du ein paar Spiele ausprobiert?
Spiele habe ich nicht ausprobiert, weil es nicht mein iPhone war und weil die meisten Spiele doch Geld kosten.
Ja.
Und ich nicht auf fremder iTunes-Kosten
also Johnny, einkaufen wollte. Also Johnny war geizig sozusagen und wollte kein Spiel.
Nö, ich habe Monkey Ball gekauft.
Ich habe mir noch nichts gemacht, was man kaufen musste. Ich sag nicht, dass ich glaube nicht, dass der, ich glaube, der wird dann auch ausprobieren, aber das soll er dann selber machen. Also wenn ich da schon rumspielen kann mit dem Ding, dann.
Was doch. Soll man auch kaufen? Es gibt ja kein Porno auf dem iPhone.
Es gibt ja kein Porno auf dem iPhone. Kein Porno. Ja, aber es gibt so ein paar Programme, die ich doch sehr vermissen würde. Gibt's nicht. Gibt's per Definition nicht. Also Adblocker. Mein Adblocker zum Beispiel, der Werbung rausfiltert, so. Was gerade über GPS relativ sinnvoll ist. Audio Scrubbler, der mit aufzeichnet, was ich so höre und das dann überträgt über die Luft und mein Last FM Profil aktualisiert und schärft.
Mitlauscht, was du so hörst, achso, was du für Musik hörst.
Mhm. Ah. Also ja, genau, was ich für Musik höre. Mhm. Ich dachte jetzt, pass. Habe ich noch was? Und es gibt so eine schöne, das nutze ich allerdings nicht, so ein Programm, das einem direkt auf dem Home-Display anzeigt, was für Termine anstehen und sowas. Sowas dürfte auch nicht möglich sein mit dem App Store Programm.
Der App Store.
Der App Store.
Ja, App Store präsentiert sich zumindest in iTunes so ähnlich wie halt sonst auch alles. Also man kauft jetzt einfach so, wie man vorher schon die Spiele für den iPod gekauft hat, kauft man halt jetzt beliebige Applikationen. Ich gucke mir hier gerade mal die Top-Apps.
Wie war das eigentlich früher mit dem, wie war das mit dem iPod? Ich habe da nie ein Spiel für gekauft. Wenn man das gelöscht hat und nochmal holen wollte, kriegte man das dann?
Angeblich. Oder? Kriegt man es jetzt wieder.
Genau, jetzt sagt er.
Also das habe ich gelesen, dass dem jetzt so sei. Das war aber vorher nicht so.
Also es ist so, ich hab's gesehen.
Okay.
Also er hat mir gesagt,
dann
hey,
haben Sie das jetzt
Programm
eingeführt.
Haben Sie
na, dann können Sie das auch bitte gleich mal für die Musik auch machen.
Auf ja, jeden Fall.
Eigentlich schon.
Ne? Na, weil ich meine, Sie wissen alles, was man gekauft hat und schicken einem auch gerne mal, zeigen einem das auch gerne mal an. Aber es einfach nochmal, ja, das verstehe ich überhaupt nicht, zumal es ja nun eh alles gesichert ist. Also das ist wirklich Quatsch.
Das ist übrigens ganz lustig, die Installation dieser Software, obwohl es erscheint ein kleines Icon, das Programm-Icon erscheint im Dashboard und im Springboard und dann hat man so einen kleinen Ladebalken unten drin, der nach und nach voll wird und wenn
also
es installiert ist, dann ding, erscheint das Icon. Könnte noch ein bisschen hübscher animiert sein, aber ist schon echt ganz niedlich gemacht.
Ja, weil manche Programme ja ziemlich lange zum Laden brauchen und dann kann man sein Telefon hinlegen und der macht dann in Ruhe und irgendwann ist da Super Monkey Ball soll auch.
Man kann auch weitermachen.
Mehrere Megabyte groß.
Ich schaue hier gerade auf die Top 100, das ist vielleicht mal ganz erwähnenswert, also auf jeden Fall erstaunlich viele Spiele in der Top 10, also eigentlich besteht die Top 10 ausschließlich aus Spielen.
Ist das die freie, ist das die meistverkauften Programme oder die meisten Programme überhaupt?
Hier steht gekauft. Das sind alles Programme, die was kosten, ja.
Weil direkt auf dem Gerät gibt's die Unterscheidung zwischen meistgeladene Programme und meistgekaufte Programme.
Mhm.
Und
warte mal, vielleicht gibt's die Liste hier auch. Ich habe hier nur gerade Top-Ups. Ah ja, genau, Top-Ups kostenlos gibt's auch. Aber vielleicht gehen wir mal kurz auf gekauft, weil das finde ich eigentlich gerade ganz interessant. Also Platz 1, wer hätte es anders gedacht, Super Monkey Ball, das ist ja nun wirklich auch gefeatured worden ohne Ende, aber ja. Es ist halt auch ein cooles Spiel.
Wobei es soll ziemlich schwer sein, habe ich gehört.
8 Euro.
Geht naja, eigentlich, oder?
Will man auch erwarten, dass das Spiel schwer ist. 8 Euro ist einfach mal...
Nix.
Sind
okay,
8 Euro
runtergeladen?
Das sehe ich hier leider im iTunes nicht, das sieht man im App Store, glaube ich... Wird dann angezeigt, wie häufig das runtergeladen wird.
Ach, das habe ich noch nicht geguckt.
Gestern,
schade, das wäre natürlich schön.
Irk, ich bin ja in so einem Channel immer, da haben die was berichtet, da war eine Stunde lang online der Laden und da haben die knappe 4000 Monkey Balls verkauft.
Also die letzte Zahl, die ich jetzt gesehen habe, war schon eher im fünfstelligen Bereich.
Also ich glaube, ein gutes, wenn man ein schönes Programm schafft, für einen iTunes Store zu schreiben, dann hat man wahrscheinlich ausgesorgt. Also nicht ausgesorgt, aber dann kann man sich...
Da kann man auf jeden Fall ordentlich Geld verdienen. Das ist definitiv so. Und ich glaube, das werden jetzt auch demnächst hier so einige Leute machen. Ich meine, schauen wir nochmal, was sich noch verkauft. Platz 2 ist Shoppinglist, die Einkaufsliste. 80 Cent.
Also
Platz 3 ist dieses Band, das, glaube ich, in dieser Keynote gefeatured wurde. Das habe ich aber übersprungen, das hat mich nicht so interessiert.
Band ist ganz lustig, das habe ich auf meinem iPhone drauf. Das gab es früher
kostenlos. Da kann man dann Musik mit so Jam-Sessions machen.
Das ist echt ein hübsches Programm. Da hat man alle möglichen Musikinstrumente, das ist echt ziemlich nett. Schlagzeug, Piano, dann die üblichen Drum Machines und sowas, das ist echt ganz niedlich.
Und Platz 4 ist Texas Hold'em.
Kann man immer gebrauchen.
Poker.
Poker.
Na, was online funktioniert, das funktioniert halt auch offline. Online.
Achso.
Na, vielleicht ist sogar, nee, das ist, glaube ich, nur ein Spiel ohne Internet, tralala.
Ich glaube, wenn man...
Wird aber nicht lange dauern, bis dann auch solche Interfaces kommen für Online-Dienste, ne?
Das wird dann aber wahrscheinlich auch nichts kosten, sondern das lassen sich wahrscheinlich die Hersteller dann, sponsern sie das und machen das über die Umsetzung.
Schach wird noch kommen, Online-Schach. Bist du so unterwegs und dann, mein Gegner hat wieder einen neuen Zug gemacht.
Also ich finde ja lustig, stimmt, auf Platz 29 und auf Platz 33 sind jeweils zwei Taschenlampen für 80 Cent, die nichts weiter machen, als das Display weiß zu schalten.
Tja.
Oh, schreibe ich auch, 70 Cent.
Ja. Na, siehst du mal, das ist den Leuten was wert. Das ist nämlich immer wieder der Punkt. Gekauft wird, was convenient ist. So. Wenn es den Leuten, also das Shoppingliste, das überrascht mich überhaupt nicht. Also für mich wäre auch die totale Killer-Applikation wäre so ein Einkaufs-Supporting-Tool, was aber echt sophisticated ist.
Was aber von Mami von zu Hause noch remote schnell Sachen draufschieben können sollte. Das wäre der Hammer.
Mami?
Klar.
Wieso sagt Mami dir, was du einkaufen sollst?
Mir nicht mehr.
Aber?
Früher.
Mami, so, um Mami. Die kleinen Kinder irgendwie fernzusteuern, ja, meinst du?
Klar, weil die Liste ist, es gibt keine fertigen Listen. Kann
ja, Mami
auswählen.
Weiß ja, was gekauft werden muss.
Oder wie auch immer, dass man Remote von seinen Kumpels, für die man einkauft, dass die noch Mami sagen können, bring mal Folgendes auch noch mit.
Dass man Mami noch was auf die Shoppingliste
oder so rum,
kann.
Jemand anderem halt. Das wäre cool.
Mayon für 7,99.
Ich würde was anderes cool finden. Und zwar, mein Hauptproblem beim Einkaufen, also es gibt viele Probleme, aber ein Ding ist, man will Preisvergleiche machen und man will sozusagen in mehreren Läden einkaufen und ich möchte gerne eine Applikation haben, die nicht nur jetzt meine Liste, was ich einkaufe, hat, sondern die auch eine Produktdatenbank übers Web
und die dir gleich ausrechnet, wenn du in den Laden gehst, ist billiger oder wenn du in den Laden gehst,
ich möchte jetzt sagen, ich möchte weniger laufen oder ich möchte weniger bezahlen.
Ja.
Und dass es mir dann auch gleich sagt, welcher Laden halt in meiner Nähe ist, da kann man halt mit GPS und so, weißt du, kann auch sagen,
ja,
der kürzeste Weg, um das Produkt zu bekommen, was du haben willst und so. Und dass man auch im Laden gleich die Barcodes scannen kann, die Preise dazu eintragen kann, was es hier kostet und so weiter.
Ja, die sollen einfach ihre Preise mal online abrufbar machen.
Nee, ist, häufig hast du ja auch sowas wie Barcodes nicht. Ich meine, wenn du jetzt irgendwo Petersilie kaufst oder Butter und so.
Die intern müssen ja auch irgendwas haben, die kaufen das ja auch alles ein. Die machen ja auch alles nur mit Computer, könnten sie eigentlich auch gerade ihre aktuellen Preise rausrücken.
Was ich noch viel witziger finde eigentlich als die bezahlten Programme, sind ja die kostenlosen Programme. Und da ist die Taschenlampe auf Platz 3. Kostenlos heißt einfach nur.
Es gibt auch eine Taschenlampe für umsonst.
Es gibt kostenlose Taschenlampen.
Es gibt eine kostenlose Taschenlampe und besonders schön sind da die Screenshot. Einfach zweimal weiße Fläche. Großartig.
Das heißt einfach light und ist kostenlos und die anderen zahlen einfach dafür.
Ja,
der Screenshot ist
gezahlt.
Super. Es gibt, glaube ich, sogar zwei Screenshots.
Ja, sind beide weiß.
Beide weiß. Das ist ja cool.
Was also wie gesagt, NetNewsWire ist auf jeden Fall, das war, also wenn man NetNewsWire auf dem Mac hat, schön synchronisieren.
Super Bewertung auch, ne? Mit der Erklärung hier. Das sind die besten Screenshots, die ich je gesehen habe.
diese Webseite, das ist eigentlich schon, ach, von Erika Sardun ist das.
Ja,
das
also
ist
auf
die
jeden Fall.
Entwicklerin von Turf, so unofficial Apple Weblog, die auch.
Ja, die ist auch iPhone-mäßig ganz aktiv.
Mhm. Also, wir stellen fest, es bewegt sich hier eine Menge. Wir haben natürlich jetzt noch eine ganze Menge Apps, die vielleicht, vielleicht ein bisschen sinnlos sind, aber die trotzdem irgendwas tun und da kann auch jemand mit glücklich werden. Schadet ja nichts. Aber vor allem, es ist da und es funktioniert und vor allem, es gibt auch richtige Programme. Zum Beispiel hat Omni Group relativ schnell ihr Omnifocus gebracht, ihr Getting Things Done Tool für To-Do-Listen und Tralala-Verwaltung.
Würde ich sofort kaufen.
$15 und ist trotzdem auf Platz.
Habe ich gehört, dass das location-basiert ist. Also dass man sagen kann, ich bin jetzt gerade da und da, beziehungsweise mit der eingebauten Lokalisierung bin ich gerade da und da,
dann
was wollte ich denn da machen?
Dann kann man in die Location so einen Kontext machen, das heißt so, was will ich zu Hause tun, was will ich im Laden tun, was will ich im Büro machen? Das ist auch sehr klug.
Und ein virtuelles Bier mit dem Namen E-Bier, E auf Deutsch geschrieben, für 2,39. Für den Preis kaufe ich ein echtes Bier.
Ja, aber dann hast du es nicht auf deinem iPhone.
Oh, das kaufe ich aber wirklich. Guck dir das mal an, das kippt so richtig weg, wenn ich das hier richtig sehe. Dass das mit dem Beschleunigungssensor, dass man das wirklich so leer trinken kann.
Nein, das ist sozusagen das Bild, das Live-Bild von einem Bier, sodass man dann an seinem iPhone trinken kann. Nein. Oh
die
Mann.
Die spinnen alle.
Aber ich meine, das könnte doch wirklich so sein, dass das mit Beschleunigungssensor ist.
2,39 und das ist auch noch in der Top 15.
Ja.
Na, weil jetzt
aber ich meine, in der Kneipe hast du damit einen schönen Gag. Also ich meine, das muss man wirklich sagen.
Ja, siehst du mal, wofür die Leute alles Geld ausgeben.
Also die 2,39 würde ich eher ausgeben als die 79 Cent für eine blöde Lampe.
Wie auch immer. Also was mir ein ganz, ganz heißer Kandidat zu sein scheint für Kaufen, ist auch hier von den Coding Monkeys, der Circulator. Das ist einfach mal die Anwendung, die man haben will. Das ist so ein Verleih-Merktool.
Wem man was geliehen hat, das habe ich
gesehen. Genau, da kannst du sagen, ja. Person XY hat das und das und soll es mir dann und dann wiedergegeben. Und dann kannst du auch gleich ein Foto von dem Objekt machen und das sozusagen mit ablegen. Und wenn du dann später erinnern willst, kannst du gleich eine SMS verschicken, so eine ganz bedrohliche. Beziehungsweise kannst dann wählen, wie freundlich die SMS sein. Kannst dann ein Template machen für freundlich, neutral oder angry. Kannst du dann sozusagen den richtigen Button drücken, der deiner, tja, wie soll ich sagen, deiner Meinung über den ausleihenden Ausdruck verleiht.
Ich habe gestern ein YouTube-Video gesehen von einem iPhone-Programm. Ich weiß nicht, ob es das schon gibt. Ich glaube noch nicht, denn sonst wäre es kein Video, obwohl es könnte trotzdem sein, dass es das schon gibt. Und zwar ein Last.fm-Client, wo man halt seine Musik browsen kann, auch irgendwie die Musik von anderen Usern browsen kann, Toplisten sieht. Also es ist fast so, sah schon so ein bisschen iTunes-mäßig aus, nur war halt für Last.fm auch mit Abspielen und allem Möglichen drum und dran.
Aber da muss ich ja mal sagen,
benutzt cool du das? Aus.
Ich habe hier so ein lustiges kleines.
Es war nur ein YouTube-Video.
Ich habe hier so ein lustiges kleines Programm, das heißt Mobile Scrubble. Scrubbler. Das habe ich auf meinem 114-Firmware vom iPhone drauf und das macht exakt das. Kann ich Musik
mit Last.fm?
Mit Last.fm. Guck,
da. Ja. Benutzt ihr Last.fm?
Nee, ich nicht.
Ich nicht wirklich. Ich probiere es immer mal wieder, aber so richtig warm werde ich damit
leider nicht. Ist das nicht eigentlich illegal, wenn man darüber Musik abspielen kann? Ich verstehe nicht so ganz
wie. Illegal?
Die, ja.
Was?
Na, die haben ja anscheinend die ganze Musik da.
Der jetzt Last.fm.
Du musst ja dann eigentlich einen Account bestellen, wenn du deine eigene Musik, also das ist ja, das basiert ja darauf, dass du kannst zum angefüttert werden, kannst du von deinen Freunden Musik hören und sowas, aber die aufgrund deines Profils zusammengestellte Musik kannst du nur hören, wenn du dir einen Account bei denen kaufst. Und dafür gibst du Geld aus und wie legal oder illegal das dann ist, weiß ich nicht, aber dafür bezahlt was und dafür müsste eigentlich auch was an die entsprechende Musikindustrie gehen.
Ja, dafür gibt es demnächst einen Client und nicht der war das,
auch an Independence haben sie jetzt bekannt gegeben. Also Last.fm will auch Independence.
Das ist auch ein lustiges Programm. Crazy Mouse. Mouth. Da kann man sich so lustige Mundbilder übers Gesicht legen und kann damit Freunde erschrecken oder verarschen oder was auch immer.
Was ist denn jetzt mit diesem Apple Remote, damit wir mal ein bisschen vorwärts kommen hier?
Ja, ich habe es nicht ausprobieren können, wie du dir vorstellen kannst, als Nicht-iPhone- und Nicht-iPod-Touch-Besitzer.
Ich leider
aber,
auch nicht.
Es gibt jetzt eine Fernbedienung von Apple für iTunes auf dem Mac.
Und ist aber auch erst runterladbar, ne? Ist nicht dabei, sondern muss man erst über den App Store runterladen.
Genau.
Das heißt, alle Zusatztools, die es jetzt von Apple geben wird, kommen per App Store für umsonst dann. Oder?
Das Geld. Wird sich zeigen, ob dem so ist, aber das
aber
ist
sie hätten es ja auch gleich draufpacken können.
Klar, aber das Ding ist natürlich, diese Programme belegen auch Speicher.
Wenn nicht, so viel nicht alles
Speicher tauscht, hast du halt nicht. Ne?
Stimmt, dann hat auch nicht jeder ein Apple TV.
Also wir wissen nicht genau, wie das da drauf gekommen ist. Also wir haben ja vorhin das erste Mal ein iPhone 3G angeschlossen und da war eigentlich noch nicht synchronisiert, also das Adressbuch war noch leer. Aber was drauf war, war AIM, Twitterific und Remote, also diese Programme. Die waren irgendwie. Kann sein, dass er die aus dem Backup irgendwie schon hergestellt hat, das habe ich nicht mitbekommen, aber kann auch sein, dass die einfach von vornherein quasi da drauf sind. Wenn man das
wie auf dem iPhone?
Auf dem iPhone,
wenn
auf dem 3G, wenn man es kauft.
Kurze Frage, die Firmware, also der hat ja, achso, nee, hat sich erledigt, der hat ja ein 3G, okay.
Genau. Und was wir gestern gemacht haben, ist diese noch nicht offizielle Firmware, die kursierte, also gab es, ist ja.
Ja, die ist nämlich 7 Megabyte größer.
Die ist nämlich etwas, achso, ja, das ist ja natürlich, das ist natürlich mal.
Da muss man nämlich aufpassen. Weil die von gestern heißt auch iPhone 1,2 und die offizielle, die heute rausgekommen ist, heißt iPhone 1,1 plus den hinten die Versionsnummer und so weiter. Aber die von gestern ist halt eben 7 Megabyte größer. Und nur eine andere Kombinierung kann ich mir eigentlich nicht so vorstellen, weil was soll denn da großartig anders sein? Irgendwas muss sich ja geändert haben, sonst wäre die Komprimierung ja gleich.
Also keine Ahnung, auf jeden Fall die Firmware von gestern lief auf dem klassischen iPhone wie eine 1.
Ja.
Der App Store lief, es funktionierte alles. Was sehr angenehm ist übrigens, neue Programme gibt es zwar nicht, aber die da sind, haben sich ein bisschen gebessert, was beim Safari-Browser unglaublich ist. Der ist wirklich viel, 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 viel schneller geworden. Also was zumindest JavaScript-Ausführungsgeschwindigkeit.
Ja klar, der hat wahrscheinlich
jetzt den
Squirrelfish schon mit drin.
Da haben wir ja drüber geredet.
Meinst du?
Ich glaube, der hat den schon drin, ziemlich sicher sogar.
Ist das nicht einfach nur das 3.1-Update? Weil das, also die haben ja auch den alten schon schneller gemacht. Das aber ich glaube, der Squirrelfisch ist, glaube ich, noch zu Beta.
Meinst du?
Meine ich. Weiß ich nicht, aber sie haben ja schon bei dem 3.1 erheblich an Speed zugelegt, dadurch, dass sie den alten JavaScript-Interpreter.
Also ich weiß es nicht, das müsste man noch optimiert.
Also vielleicht wenn mal rausfinden. Das so ist, ist es aber auch ein gutes Zeichen, weil dann heißt, dass es dann noch schneller, viel schneller könnte. Geht.
Genau. Das ist gut vorstellbar. Muss man halt natürlich sehen, wie das dann auf dem Arm performt, aber ich bin da eigentlich auch sehr zuversichtlich. Das haben wir ja schon ausführlich drüber gesprochen. Na gut, ich meine, wir können jetzt hier lange durch
die App Store Liste. Ist erst einen Monat alt. Also.
Ja, ich glaube, das ist noch zu früh. Wir können jetzt hier lange darüber mutmaßen. Ich weiß nicht, nochmal kurz zu diesem Remote, ja. Nicht unterbrechen. Also, was ich entscheidend finde, ist, das ist halt nicht nur für iTunes eine Fernbedienung, sondern halt auch für Apple TV.
Ja.
Das macht natürlich schon ganz gut Sinn.
Ah, ich dachte, es ist nur für Apple TV. Es ist also auch für iTunes.
Auch für iTunes.
Du kannst das mit iTunes verbinden.
Kannst du dein iTunes fernsteuern? Na, im Prinzip holen sie jetzt das nach, was irgendwie Sawlink-Clicker schon vor 3-4 Jahren gemacht hat. Da habe ich ja schon mit meinem Sony Ericsson alles schön ferngesteuert und hatte Albumcover auf meinem Telefon sichtbar und so weiter. Hervorragendes Tool eigentlich. Lange Zeit allerdings nicht mehr aktualisiert worden. Von daher ein bisschen in Vergessenheit geraten.
Nicht schlecht.
Und jetzt hat Apple im Prinzip das auch fürs iPhone.
Ich hoffe, es läuft auch mit fremden Shares in meinem iTunes, weil ich habe ja mein iTunes verwaltet ja mein Multi-DAAPD. Da kommt ja meine Musik her. Und ich hoffe, das kann der auch. Dann wäre richtig schick.
Das wäre interessant.
Werde ich wahrscheinlich dann bei der nächsten Sendung wissen, wenn dann bis dahin die iPhone-Dev-Jungs mal aus Tasche gekommen sind.
Ich hoffe, das wird heute noch was. Also langsam werde ich mal ungeduldig.
Ich klicke schon die ganze Zeit.
Ja, was sie auch noch gebessert hat bei der 2.0-Software ist, dass sie wohl nach anfänglichen, am Anfang haben sie es nicht so richtig gemacht, dieses Secure Wipe oder Remote Wipe, um das Telefon komplett zu löschen. Das war wohl am Anfang mehr so ein als gelöscht markiert.
Naja, Moment mal, Remote Wipe und Wipe ist ja noch ein Unterschied, ne? Also, und Secure Wipe, da sind ja noch zwei verschiedene Sachen.
Erkläre.
Ich glaube, den Button, also müsste man einfach mal gucken, irgendwo muss hier ein Button sein, wo ich quasi alle Einstellungen löschen kann, wenn ich das Ding irgendwie, keine Ahnung,
also was da machen will. Also und da gibt es auch den Secure Wipe.
Bei der neuen Firmware gibt es den Secure Wipe, der dann irgendwie ein paar Stunden, also der braucht, wir haben vorhin ausgeführt, der hat wirklich anderthalb Stunden oder irgendwie sowas gebraucht, das ging ewig. Weiß nicht, was der dazu sagt, wenn mittendrin der Akku leer wird. Und dann gibt es den Remote Wipe, der Remote Wipe ist für Firmenkunden gedacht, dass wenn da jemand, ich habe mein iPhone verloren, was machen wir jetzt, dass da der Admin eine Taste drücken kann und dann wird das Telefon gelöscht, egal wo es gerade ist und ist für den bösen Hacker zumindest was, oder für den, nicht Hacker, Dieb, für den Dieb zumindest die Daten unbrauchbar und der hat wirklich nur das Telefon, damit keine Firmendaten fahren kann. Und das wird wahrscheinlich eine Kombination dann aus beiden.
Ich schätze mal, dass auch dieser Remote-Vibe dann secure ist.
Der wird erstmal so löschen und dann wird er anfangen danach.
Auf jeden Fall haben sie das nachgebessert.
Ich habe noch zwei Gimmicks, die die Leute mit einer iPhone 2.0 Software ausprobieren können. Ich selber konnte es ja noch nicht ausprobieren. Und zwar als erstes, man kann Screenshots machen, indem man die Home-Taste drückt und gleichzeitig oben den On-Off-Button. Habe ich gelesen.
Es gibt für gehackte iPhones gibt's ein Installer-Skript, mit dem man die eingebaute Screenshot-Funktion aktiviert, die man noch mit Home-Button drücken und Klingelton an Klingelton aus Button drücken.
Ich glaube, der war's, ist es auch.
Oder so rum?
Nee, jetzt ist glaube ich wirklich hier so oben diese Block-Taste.
Ist egal, testet einfach aus, Home-Button und einen anderen Button und dann müsst ihr ein Screenshot
machen. So viele sind es ja nicht.
Bei iPhone Blitz 2.0.
Kurz, ne?
Und das zweite, was mich schon immer genervt hat, ist, wenn man mit der 1er Software, wenn man surft zum Beispiel oder in der Liste ganz unten ist, aber im Safari macht es sich am besten bemerkbar, du bist ganz unten und du willst eigentlich in die Eingabeleiste, du musst ganz umständlich wieder nach oben scrollen und dafür kann man in der iPhone 2.0 Software oben in die Statusleiste klicken und dann scrollt er automatisch bis ganz nach oben
durch. Aber bei Safari geht das auch so.
Jetzt schon?
Jetzt schon. Aber bei den anderen Programmen geht es jetzt erst.
Genau, okay. Ja, das wusste ich auch noch nicht. Seht, da hat man wieder was gelernt.
Was ich ja heute das erste Mal überhaupt oder gestern das erste Mal überhaupt entdeckt hätte, hätte ich gestern schon die 2.0er Firmware gehabt, hätte ich es darauf geschoben, wenn man zweimal die Home-Taste drückt, während man im Lockscreen ist, tschick, hat man kurzerhand eine iPhone-Steuerung, eine iPod-Steuerung.
Das hast du letztes Mal schon erzählt oder irgendwann. Nee, das wusste ich aber schon.
Ich wusste es noch nicht. Also auch beim alten iPhone viele neue Features.
Okay.
Ja, so, das war's jetzt aber.
Ja, also mit dem App Store, da tun sich natürlich jetzt noch eine ganze Menge Fragezeichen auf. Die Developer sind ja auch schon am sich beklagen, weil sie viele Sachen nicht machen können, die sie vorher schon tun konnten. Also sie haben keine Möglichkeit, Freebies rauszugeben. Ne? Also zum Beispiel jetzt so Twitterific gibt es halt jetzt zweimal im App Store, einmal in frei und einmal in zu bezahlen, weil du halt nur einen Preispunkt dafür setzen kannst, aber du kannst halt keine sag schon hier so Gutscheine zum Beispiel.
Ah, okay.
Ist halt darüber auch nicht zu machen.
Oder man kann dich 2 Wochen testen lassen oder so.
Genau. Du hast auch nicht dieses typische Shareware-Ding mit irgendwie benutz mal und später.
Das sind aber bestimmt Sachen, die noch irgendwann mal nachkommen werden, gehe ich mal fest von aus.
Ich bin mir da nicht so sicher, ob das wirklich auf jeden Fall kommen wird. Ich denke, dass Apple jetzt auch erstmal schauen wird, wie gut das jetzt läuft und am Ende feststellen wird. Ja, Gutscheine könnte ich mir auch vorstellen, dass das so ein Ding ist.
Wir werden es sehen, wir brauchen ja nicht in die Glaskugel zu gucken.
Ja, das ist so eine Sache, aber stellt sich natürlich dann auch wirklich die Frage, wie gut die Akzeptanz so der Developer ist. Ich meine, sie haben natürlich wenig Alternativen und ich denke, es gibt da auch noch eine Menge zu verdienen. Ja.
iPhone. Um Himmels Willen nicht das Thema zu wechseln, ich habe jetzt quasi weltexklusiv, wird das jetzt hier angekündigt, doch über Twitter habe ich schon mal angekündigt, dass man mal testen soll. Ich habe letzte Woche angefangen, einen kleinen Twitter-Client zu schreiben für das iPhone. Und zwar als Web-Applikation, also nicht, weil ich ja kein Coco kann und so, also als Web-Applikation. Ich finde ihn aber, er ist ganz hübsch geworden. Könnt ihr gerne mal ausprobieren und mir Feedback schicken, und zwar unter a.edwin.net. Edwin mit Doppel-E hinten. A wie Alpha, und Edwin soll das Programm heißen, nach meiner Katze, die an Doofheit verstorben ist vor 3 Wochen.
A wie Alpha?
Alpha-Version.
Ach.
Weil die ist noch sehr, sehr frisch. Und
Edwin, E-D-W-I-N.
E-D-W-E-E-N, weil mit I war natürlich schon alles weg.
Klar. Edwin.
Edwin, quasi.
Ah. Und was dann? Edwin, jetzt habe ich es ganz verloren. Hm? Nochmal von vorne, bitte.
A.edwin.
Was kommt jetzt, eine E-Mail-Adresse?
Nee. Eine E-Mail-Adresse? Wieso eine E-Mail-Adresse?
Das ist das, was ich gerade nicht mitbekommen habe. Eine URL hast du gerade
angegeben. Ich habe eine URL angegeben.
Okay.
Wie geht man in so einen Webbrowser ein?
a.edwin.net. Ah, okay, alles klar.
a.edwin.net. Habe ich es oft genug gesagt?
Ja.
Aber jetzt musst du noch kurz erzählen, warum deine Katze gestorben ist.
Muss ich?
Hast du gerade gesagt, die ist an Doofheit gestorben. Jetzt will ich es aber wissen.
Na, der ist mir.
Ich weiß das auch schon ausführlich über Twitter. Ich wusste jetzt nicht, ob das so eine Kunstaktion ist, die du da machst.
Nee, meine Katze ist wirklich tot. Ich habe die wirklich im Garten begraben. Ich hatte 2 Katzen, jetzt ist nur eine. Was natürlich auch ein bisschen doof ist, dieses arme, einsame Fieder jetzt rumhängen zu haben. Also es fängt an mit meiner Doofheit, also es war kombinierte Doofheit für den Kater fatal, für mich traurig. Ich habe den irgendwann mal versehentlich ausgesperrt und hat dann zwar immer im Garten gesessen und oder in der Nähe des Gartens. Ich habe den gehört nachts und er hat rumgesessen, aber er hat sich nie getraut, wieder auf die Veranda zu kommen, dass ich mal reinlassen konnte oder sowas, weil das ein extrem schissriges Tier ist. Und dann irgendwann habe ich ihn aus den Augen verloren und er hat offensichtlich im Keller gelebt. Und da ist er vermutlich an Rattengift verendet, ganz elendig.
Oh, weia.
2 Meter von meiner Wohnung, also direkt ich wohne im Erdgeschoss, direkt im Keller unter meiner Küche. Ich habe geheult, mit anderen Worten. Und darum, um dem Kater jetzt ein Denkmal zu setzen, heißt dieser Twitter-Client Edwin.
Oh.
Kriegt auch eine Katze als Logo und so. Das habe ich eine Künstlerin schon.
Dramatisch. Katzen-Content bei Mobamax.
Hey, wer hätte das gedacht? Und der kann wirklich, also ein Feature, auf das bin ich exorbitant stolz, das kriegt man mit einer nativen App nicht hin. Das war nämlich, hatte ich vorher schon gesagt, es gibt Features, die kann man mit einer Web-App haben, die kann man mit einem nativen Programm nicht. Und zwar, man kann auf dem Springboard beliebig viele Icons anlegen. Und zwar, ihr könnt auf den Namen einer Person klicken und tippen. Und könnt dann nur deren Tweets anzeigen lassen oder nur eure Inbox, eure Direct-Message-Inbox. Und dann geht ihr über dieses kleine Plus-Icon und sagt zum Homescreen hinzufügen. Und dann habt ihr ein eigenes Icon nur für eure Direct-Message-Inbox oder nur für eure Favoriten oder nur für die Tweets von einer besonderen Person. Und als besonderes Gimmick, das zeige ich
jetzt. Das geht mit einer Native-App nicht, wieso nicht?
Da kannst du nur ein Icon pro Programm anlegen. Und als besonders kleines Feature, worauf ich ja sehr, sehr stolz bin, ist, wenn man von einer Person sich das Icon anlegt auf ein Dashboard, auf ein Springboard, ich will immer Dashboard sagen, dann nimmt er sogar dieses Icon der Person. Also wenn ich jetzt hier ich habe jetzt hier Tobetop erwischt, dann habe ich seinen kleinen Springfield-Charakter im Springboard hängen als Icon.
Nice.
Und das ist einfach, das finde ich, ist ein super Feature. Das hat kein nativer Twitter-Client.
Hammer.
Yes, ich bin so stolz.
Super. Und muss noch nicht mal im App Store gelistet werden.
Muss noch nicht mal im App Store. Ich kann Porno einbauen, wenn ich will.
Wow.
Eines Tages.
Twitter-Porn.
Ich okay. arbeite ja auch gerade im iPhone-Programm, aber ich darf ja nicht sagen, was ich mache und ich habe auch noch nichts zum Vorführen.
Ah.
Also ich hätte schon was zum Vorführen.
Hast du jetzt wenigstens einen Twitter-Account mittlerweile, Dennis?
Nee. Dafür seid ihr zuständig. Ich bin mehr so eine andere Liga.
Ach so.
Du bist die Liga der Nicht-Twitterer.
Ich bin doch hier der Technik-Typ. Ihr seid hier, Max ist der Web 2.0-Typ und so, ne?
Ja,
Twitter
total.
Und jeder neuer Scheiß und du bist irgendwie...
Der neutrale Nichtswisser in der Mitte.
Ja.
Ja. Ja, super, dann du Techniktyp. Dann kannst du mir ja gleich nochmal die DNS-Geschichte erklären.
Nee, kann ich nicht.
Ach, komm, tu nicht so. Wie auch immer, jetzt bleiben wir nochmal ein bisschen beim iPhone, damit wir das Thema auch abgehakt bekommen. Beziehungsweise, ich habe eigentlich schon gar nichts mehr zum iPhone, aber was natürlich jetzt dazugehört und was wohl eine der wackeligsten Launches war, die Apple jemals gestartet hat, ist Mobile Me, die Umstellung von .Mac. Ich hatte mir ja extra noch einen .Mac-Account vor kurzem billig geshoppt, als der für 49 Euro im Angebot yeah. war. Weil ich mir dachte, mach ich das mal, teste ich das mal ein Jahr.
Genau. Und? Hat's geklappt?
Naja, also das war sehr ruckelig. Laufe dieses Tages ging me.com mehrere Male hoch und wieder runter. Als es dann richtig lief, hatte ich leider nicht so viel Zeit, das zu machen. Allerdings ist bei mir dieses System-Update, was Apple da angeboten hat, was dann .Mac Preference Pane in MobileMe umbenennt und auch noch einen Versionssprung für die Mail-Applikation bereitstellt und noch ein paar andere Sachen, ein paar Frameworks patcht, Syncing Framework und so weiter. Das ist bei mir noch nicht angeboten worden, weder im Software-Update noch in der .Mac Preference Pane, wie mir viele gesagt haben, wo es angeblich dann auch.
Aber die Umstellung war doch schon Ende Juni, oder nicht?
Nein. MobileMe ist ja jetzt heute auch erst gestartet.
Achso, bis also Ende Juni sollte man gesynkt haben oder irgendwie sowas, ne?
Ja, dieses Bookmark-Syncing-Feature haben sie sich halt jetzt irgendwie gespart und meinten sie halt, damit einem da jetzt nichts verloren geht, soll man nochmal alles synken. Hab ich jetzt eh nicht benutzt. Ich synke eigentlich auch kaum, weil ich eigentlich gar kein Interesse habe, jetzt mein Adressbuchinhalte und solche Sachen auf irgendwelchen amerikanischen Servern zu speichern. Das ist mir dann doch ein bisschen zu fishy. Da muss ich halt jetzt nochmal schauen. Mich interessiert eher diese Kalender-Syncing-Geschichte, ob das hilfreich ist. Aber sie haben auf jeden Fall wieder enorm viele Umstellungsprobleme gehabt. Und das führt ja eine lange, lange Serie von Flops mit .Mac zurück. Also viele User klagen da über Instabilitäten und dass das Ding halt immer wieder down ist. Was nicht gut ist für so einen Cloud-Service. Und ich meine, wenn man sich anschaut, wie zuverlässig bei Google die Dienstleistungen angeboten werden, obwohl sie kostenlos sind. Im Vergleich dazu .Mac, wo du halt Geld bezahlst und ja, und du hast so eine typische Telekom
Experience.
So mit irgendwie, ja, in 99% der Fälle läuft's. Das heißt, so 3 Tage im Jahr läuft's nicht. Yeah. das ist einfach nicht okay und ich verstehe nicht, warum sie da so große Probleme haben. Also die Umstellung hat sie auf jeden Fall viel Arbeit gekostet, das ist offensichtlich.
Werden wir sehen, wie es läuft, oder?
Hm. Übrigens wird von MobileMe Internet Explorer 6 nicht mehr unterstützt. Also mit den MobileMe-Apps gibt es keine Unterstützung mehr für den alten Internet Explorer. Finde ich ganz interessant. Das ist eigentlich so der erste Webdienst, von dem ich gehört habe, dass sie jetzt so ganz bewusst sagen, Internet Explorer 6 ist alte Scheiße. Das nehmen wir jetzt nicht mehr.
Wobei ich glaube ja, um jetzt mal auf dem, also ich habe irgendwie was gelesen, dass ja jetzt für Windows XP Service Pack 3 als Zwangsupdate kommt, egal was man gesagt hat oder nicht. Und da ist ja, glaube ich, Internet Explorer 7 dann auch mit dabei. Das heißt, in den nächsten Wochen wird wahrscheinlich die Internet Explorer 6 Präsenz nahezu gen Null gehen.
Naja, ob das wirklich Null ist, da habe ich so meine Zweifel. Aber trotzdem hat sich natürlich bisher noch, haben sich die wenigsten getraut, wirklich zu sagen, ach, alte Microsoft-Software wollen wir nicht mehr haben. Also ich finde das einen interessanten Schritt.
Also wie viele User sollten es denn aber sein? Ich meine, es sind doch alles Apple-User.
Wie? Na, MobileMe ist ja auch für Windows.
Ja, schon, aber.
Ja, na nichts aber.
iPhone-User. Davon wird es bestimmt einige geben,
die nicht Mac-User sind.
Die kommen ja aber jetzt erst dann.
Naja, aber die kommen so.
Ja, okay.
Und sie setzen halt von vornherein eben auf Internet Explorer 7. So, was ich auch durchaus verstehen
oder
kann, weil mit 6 ist es sicherlich.
Gott, ich hab das böse Wort gesagt, sorry.
Ja.
Nein.
Es setzt sich langsam durch alles. Also,
oder Safari natürlich, kann man ja auch für Windows runterladen.
Ja. Ich finde den auch gut. den Safari nach wie vor. Du doch auch. Wolltest du nicht ja, was zu Safari loben,
und
oder?
Und zwar hier dieser, weil beim Firefox ist ja so das Tolle, dass man so viele Plugins benutzen kann und gibt's natürlich auch super viele Adblocker. Und bei Safari hatte ich früher mal diesen Pith Helmet, diesen Safari-Helm. Und aber irgendwie tut er nicht mehr richtig oder war er ein bisschen komisch und habe ich aufgehört, den zu benutzen. Vor allem bin ich halt so ein WebKit-Benutzer, also so ein Nightly-Bild von Safari-Nutzer. Und dann hat ein Freund mir letztens gesagt, ich soll mal den Safari-Adblock ausprobieren. Habe ich gemacht, hat sich installiert und tut wunderbar. Ich habe erst dann leider danach erst festgestellt, sonst hätte ich ihn wahrscheinlich auch gar nicht benutzt, dass es auch nur so ein Input-Manager ist oder wie die heißen, Semmel nicht, aber es auf die gleiche Art und Weise funktioniert wie dieser Piss Helmet auch und ist wahrscheinlich
wie alle Input Manager
auch in Snow Leopard nicht mehr unterstützt, bin mir noch nicht ganz so sicher, aber die Anforderungen an so einen Input Manager sind auf jeden Fall deutlich gestiegen. Also es muss die richtigen Rechte haben, es muss root gehören, es darf nicht mehr im System installiert sein, sondern darf nur noch bei einem User installiert sein und so weiter und so fort. Also sie mussten da die Schrauben ein bisschen anziehen, weil man zu viel Blödsinn mitmachen konnte. Aber so funktioniert halt dieser Adblocker und der tut wunderbar. Ich habe da irgendwie Englisch und deutsche Werbung als Spam irgendwie subskribiert und seitdem ist die weg. Also was ich eigentlich gerne hätte, damit halt nicht der Firefox so mit seinen Features davonzieht, wäre eigentlich irgendeine Art Plugin-Interface für den Safari, was halt legal ist.
Irgendwie. Nicht nur das, auch für Mail-Up und viele andere Programme.
Ja. Auf jeden Fall, das wäre wirklich mal was Schönes. Ich habe jetzt aufgrund dieser Entwicklung mal wieder ein bisschen die Entwicklertools von Safari mir auch mal ein bisschen genauer angucken können, weil...
Welche Entwicklertools?
Die Developer-Konsole zum Beispiel.
Ach so,
okay. Die deutlich hübscher ist als Firebug, aber nicht ganz so gut nach wie vor. Also Firebug ist ein Plugin für Firefox, mit dem man nach Fehlern in seinem HTML-Code, seinem JavaScript-Code und seinem CSS-Code suchen kann. Bei Safari
ist es jetzt ja Built-in, ne?
Bei Safari ist es Built-in, den muss man einschalten, indem man das
Debug-Menü, oder?
Genau, indem man das Debug-Menü einschaltet, und dann hat man den Inspektor. Funktioniert relativ ähnlich, hat nicht ganz so viele Features, ist aber deutlich hübscher. Und was mir aufgefallen ist, da sind sie sehr stolz drauf, das gesamte User-Interface, was sehr Mac-like aussieht, ist komplett in HTML und man kann wieder mit der rechten Maustaste draufklicken und Inspect anklicken und kann sich angucken, wie haben die denn in HTML dieses Element gebastelt.
Ja.
Das ist eine sehr lustige Sache. Und Safari hat doch einige hübsche Features, die sonst kein Browser hat, die man, wenn man nur fürs iPhone entwickelt, auch gnadenlos nutzen kann. Also zum Beispiel, was normalerweise so ein Problem ist, abgerundete Ecken. Das ist die billigste Sache der Welt, kann Safari. Man kann sagen, mach die Ecken abgerundet. Habe ich auch heftigen Gebrauch von gemacht.
Da gibt es auch einen Blog-Eintrag bei blog.webkit.org oder webkit.org/blog. So rum.
Und es gibt auch die Geschichte, dass Steve Jobs bei Einführung des ersten Macs so extrem darauf bestanden hat, dass der unbedingt
runde Ecken hat.
Dass eine Zeichenfunktion hat, mit der man Rechtecke mit abgerundeten Ecken zeichnen kann. gibt es auf folklore.org die Geschichte.
Mir fällt übrigens gerade auf, dass mein Leopard keine runden Ecken mehr hat, oben im Menü.
Das hat so Leopard nicht, genau.
Die haben die runden Ecken, haben sie gekürzt.
Wir müssen eine Sondersendung machen.
Das ist mir auch aufgefallen. Mit macOS 9 waren die oben die Ecken abgerundet und unten.
Ja, irgendwann später nur noch oben.
Dann mit macOS 10 nur noch oben. Und
was ich okay fand.
Was ich sehr, sehr hübsch fand auch. Und jetzt nur noch oben, gar nicht mehr.
Aber in 10.4 waren die noch da, die Runden.
In 10.4 waren die noch da, ja.
Das war mal ein bisschen irritierend, weil sie haben es ja so gemacht, dass man sowohl Spotlight als auch das Apfelmenü, dass man bis in die Ecke fahren kann. Das heißt, man muss sich keine Sorgen machen, dass man richtig trifft, sondern man konnte wirklich bis in die Ecke fahren, da wo das Menüsymbol eigentlich schon gar nicht mehr ist. Aber dass trotzdem, wenn man klickt, dann Spotlight oder das Apfelmenü kommt. Und da war natürlich, wenn da diese runde Ecke war, war natürlich schwarz an der Stelle, und war es noch unlogischer da, dass dann trotzdem das Menü erscheint. Vielleicht haben sie es deswegen weggenommen.
Also mir ist nicht so ganz klar, warum sie es weggenommen haben.
Ich glaube, das ist so eine Designfrage.
Ich meine, ich lebe jetzt nicht schlechter seitdem.
Nee, das ist eine Designfrage.
Aber ich meine, wir haben,
mit dem Update 6 Pixel dazu bekommen. Das ist
6?
6, na.
Das sind mehr Pixel.
Links sind es 3, würde ich mal behaupten, gewesen.
Nee,
das
sind ein paar mehr.
Aber das Menü ist ja nicht kleiner dadurch.
Nein, das tut mir leid, ich habe versucht, einen Witz zu machen.
Okay.
Ach so.
Sorry. Ja, aber auf jeden Fall.
Wir sind ja hier, ist ja ein Podcast, ne? Ist ja, wir sind ja nicht zum Spaß hier.
Ach so.
Ah. So ist ja nicht.
Ah.
Da aber guckst du mich so. Wo du jetzt gerade sagst mit hier und bei dem Web-Developer, wie heißt es noch gleich?
Im
Safari?
Der Inspector.
Wobei Inspector, den kann man auch so.
Sei ja alles HTML Inspect und User Interface. Element. Jetzt kommt der Knaller. Apple hat ein iPhone Config Web Utility released. Jetzt zusammen mit, haben tatsächlich zwei Utilities gemacht. Das eine ist so für den Enterprise-Bereich. Für den Enterprise-Bereich, wo sozusagen du in der Firma, wenn du jetzt so deine ganze Handelsflotte mit iPhones ausgestattet hast, dass du halt zentral alles machen kannst. Und das iPhone Configuration Web Utility 1.0, was es sowohl für den Mac als auch für Windows gibt. Ich habe es noch nicht so richtig ausprobiert.
Also das ist
damit kann man aber Configuration Files machen, mit dem du halt so VPN-Settings, Wi-Fi-Settings, APN-Settings, Exchange-Account-Settings und diesen ganzen Kram machen kannst, um halt schnell über einen Webbrowser diese Settings zu verbreiten, dass sozusagen die Leute in der Firma sagen können, okay, hier ist mein Setup für die Firma, wo alles drin ist.
Das heißt, ich gehe dann in meinem iPhone auf eine Webseite und dann werden die Einstellungen runtergeladen oder wie?
Nein. Ich habe das nicht ausprobiert, weil ich es nicht ausprobieren kann. Aber
es ist halt, dass ein Admin für seine 100 Angestellten irgendwie die schon vorkonfigurieren kann, weil die Angestellten haben ja wie immer keine Ahnung, schon gar nicht, was VPNs angeht.
Genau, mit Zertifikaten und diesem ganzen
Typ. Ja,
eben. Ist doch
gut. So, die Tatsache, dass es dieses Tool gibt, finde ich schon mal bemerkenswert. Was aber noch bemerkenswerter ist, worin dieses Tool programmiert ist. Es handelt sich bei diesem Programm, was du runterlädst.
Ja.
Also das ist eine normale Application, die irgendwie auf deinem Computer ist. Und wenn du sie startest, startet er einen Web-Server.
Ach.
Es handelt sich um eine Ruby on Rails-Anwendung, die mit Sprout Core arbeitet. Und damit machen sie ihre Cross-Plattform-Tool-Delivery.
Weil es für Windows
und für Mac gibt. Wir erinnern uns, letzte Sendung, unsere Diskussion. Apple.com/support/downloads. Ich schicke dir mal einen Link.
Schick mir ein GIF.
Bist du überhaupt irgendwo online?
Ich bin an diversen Stellen online.
Dann mach dir das mal klar, dann kann ich ja in der Zwischenzeit erzählen, weil du hattest ja, glaube ich, in der vorherigen...
Warte mal, ich wollte das nochmal kurz zu Ende führen. Also die starten tatsächlich auf dem Mac den Mongrel Ruby Webserver und auf dem Windows den alten Webbrick. Warum sie jetzt auf Windows noch den alten nehmen und auf dem Mac den neuen, weiß ich nicht. Aber ich finde es ja erstaunlich, dass diese Cross-Plattform Problematik an der Stelle, dass sie das Tool halt sowohl auf Windows als auch auf Mac zum Laufen kriegen müssen, jetzt darüber lösen.
Das ist,
Er macht irgendwie auf Port 3000, macht er seinen Webserver auf und dann connectet er da drauf.
Ist natürlich mal ein interessantes Experiment, muss man auf jeden Fall sagen.
Ja, die und zeigt, dass Apple das auch selber jetzt benutzt, dieses Sprout Core, ne? Ich meine, haben wir darüber geredet,
sieht das denn,
ne?
Mac OS 10 looky aus, oder...
Kannst du einfach mal kurz runterladen und starten.
Sowas finde ich wirklich sauspannend. Kann jemand von euch Ruby und Rails ein bisschen?
Nee.
Bisschen.
Also ein bisschen kann ich auch.
Ja, jetzt aber.
Ich werde gerade gebeten, die Hörer von Thorsten zu grüßen. Mach ich ja
nicht letzten Sendung, sondern nach vorletzten Sendung, vielleicht sogar schon noch länger, hast du ja mal von diesem iVPN-Tool erzählt, was irgendwie die Funktionalität von Mac OS X Server, vom VPN-Tool, aufs normale Mac OS X irgendwie bringt. Und ich habe damit ein bisschen rumgespielt und es hat sich mit meinem iPhone irgendwie verbunden, aber die Connections wollten alle nicht durch dieses VPN-Tool durchgehen, obwohl ich auf dem iPhone gesagt habe, dass es es für alle Connections benutzen soll. Der Trick ist, also wenn man es dann erstmal eingestellt hat, müsst ihr euch natürlich ein bisschen reinfummeln, dass man bei diesem Tool als Netzmaske 0.0.0.0 angeben muss und dann wird auch alles wirklich durchgeleitet und es funktioniert wunderbar.
Wo muss man das angeben?
In dem iVPN-Tool.
Ah.
Weil es ist ja so eine PPP-Verbindung. Mhm. Und das Tool sagt dem iPhone wahrscheinlich, für welches Netz es zuständig ist. Und ich sage diesem iVPN-Tool, dass es halt für alles zuständig ist. Und dann wird es vom iPhone auch so benutzt. Warum dann beim iPhone der Button, dass alles irgendwie da drüber zu machen ist, nicht funktioniert, obwohl ich es angebe, ist mir ein bisschen unklar. Aber wenn man es dann bei dem iVPN-Tool richtig einstellt, dann geht es auch. Ist auf jeden Fall schick.
Ja.
So. Da war schon wieder mein iPhone. So, jetzt aber, nächstes Thema.
Nächstes Thema?
Nächstes Thema.
Nächstes Thema.
Ja, iPhone haben wir jetzt irgendwie abgedingsbumst. Es gibt Gerüchte. Wollen wir über Gerüchte reden?
Ich dachte, wir wären, weil du so schön von Corporate angefangen hast und du wolltest ja nochmal auf ein Thema eingehen.
Genau.
Von dem ich.
Meinst Axel?
Axel, ein
Axel. Die Rudi-Dutschke-Firma. Ja.
Die Firma aus der Rudi-Dutschke-Straße.
Axel Springer, die fast so unbeliebt ist wie Axel Schweißer. Jetzt wollte ich den schlechten Wortwitz machen.
Du hast
ich
hab
den besseren gemacht.
Also.
Ach stimmt, ja. Witz. Ah, ja
Axel, der Axel Springer Verlag stellt um auf Macs. Nicht auf Mac OS X, aber auf Macs.
Also auf die Hardware.
Auf die Hardware.
Und soweit wie es geht wohl auch auf die Software.
Soweit es geht. Aber da, wo es nicht geht, können sie halt auch noch Windows fahren. Wie sie
solange
das dann
bis der User
machen?
Dann keinen Bock mehr hat und dann sofort switchen kann, ohne seinen Rechner wechseln zu müssen. Macht
keine
das
Ahnung. Auf jeden Fall haben sie das irgendwie mit so einem fishy YouTube-Video angekündigt, wo dann so ein Oberhansel einen erzählt hat, warum sie jetzt umstellen. Und es war echt ganz interessant. Er hat da irgendwie 4 oder 5 Gründe genannt. Und die ersten 3 waren halt sowas wie, Macs sehen hübscher aus und sind überhaupt total trendy. Und dann erst der 4. Punkt war, naja, und es kommt uns auch billiger. Das ist ja mal was ganz Neues fürs Business, dass der Aspekt, es ist billiger, auf Platz 4 landet, während es ist hübscher
vorher
ist und er also ganz offensichtlich vollkommen eingenommen war von ihrer Entscheidung. So, es ist so toll, dass wir jetzt Macs haben. Sie werden sich sicherlich alle total freuen und es wird alles so großartig und Blümlein sprießen und so.
Und sie kriegen iPhones.
Und sie kriegen alle iPhones. Ich glaube, das hat, das war wahrscheinlich wirklich auch eine strategische Entscheidung, dass sie wirklich gesehen haben, dass sie mit dem iPhone da eine Verbindung herstellen können zwischen ihren internen Verlagsabläufen.
Na, und ich glaube, dass das.
Und?
Ne? Und den mobilen Anwender.
Und den mobilen Anwendern.
Aber ich glaube auch, dass das so ein bisschen auch so ist, dass natürlich der Vorstandsvorsitzende gerne ein iPhone hätte und nicht mehr mit einem blöden BlackBerry rumrennen will. Und
ja gut, aber das kann der Vorstandsvorsitzende sowieso machen.
Ja, aber wenn die ganze Firma noch dazu passt, dann kann man sagen, dann kann man, wenn man Mitarbeiter anwirbt, sagen, guck mal, und dazu gibt es ein lustiges iPhone, wenn ihr bei uns arbeitet.
Ja gut, aber wir alle wissen, Axel Springer ist nicht dazu da, um irgendwie die Welt besser zu machen. Axel Springer ist dazu da, um Geld zu verdienen. Und die werden sich das schon gut überlegt haben.
Sind da um die Welt.
Zumindest müssen sie es hart durchargumentieren, um das dann auch wirklich so durchzusetzen. Weil ich bin mir sicher, dass es auch eine ganze Menge Stimmen gegeben
also
hat.
Also intern das war das mit dem ist billiger schon auf Platz 1, würde ich mal sagen.
Ja, das oder zumindest ist es, ja, ich meine, die Berechnung hätte ich ja ganz gerne mal gesehen. Ne?
Ja.
Aber am Ende hatten sie wahrscheinlich einfach Schnauze voll von ihren ganzen.
Aber es ist auch nicht so, dass die jetzt, PCs. Die sagen, wir haben 10.000 Angestellte, was darfst du von heute auf morgen jetzt 10.000 Rechner bestellen, sondern die migrieren ja über die nächsten Jahre bis 2013 oder was
stand. Das könnte da Apple auch gar nicht liefern. Stell dir mal vor, du wirst da auf einen iPhone, einen Apple Store gehen und sagen, hier, ich hätte gerne mal 5.000 iMacs, 2.000 Mac Pros.
Ja, wo ist das Problem?
Und wo das Problem ist.
Na, guck dir mal die Rollouts
ja.
Der amerikanischen Unis an, die machen doch genau das jeden Sommer.
Ja gut, aber das ist in den USA.
Ja und?
Na, hier rechnen die nicht damit. Das bringt die
total. Wenn die sagen, wir wollen in 3 Monaten 10.000 Rechner haben, dann kriegen sie die, glaube ich.
Wir probieren das einfach mal aus, Dennis. Ich würde sagen, wir bestellen jetzt einfach mal 10.000 Laptops.
Wie war das hier
und gucken, wann die kommen.
Mit dieser Cluster-Geschichte?
Ich stehe schon mal auf www.apple.de.
Virginia-Geschichte, diesen Cluster, wie viel
ja.
Rechner gibt's haben die da bestellt?
Gibt es mal kurz eine Kreditkarte?
Ja, 1.000, oder? Ja, aber da sind die auch erstmal zu Apple hingegangen und gesagt, hier, wir haben da ein tolles Projekt und wollten uns nicht mal unterstützen. Und die gesagt, tolle PR und so. Na klar, ich meine, das haben die auch bei Axel Springer gemacht. Ich habe auch keinen Zweifel, dass sie ihre Büchsen kriegen werden und überhaupt
und die zahlen auf jeden Fall auch nicht so
Apple
viel
ganz
wie wir.
Gut. 50% Marktzuwachs insgesamt und über 60% bei den Laptops. Das ist ein Vielfaches von dem, was die anderen Firmen haben.
Ja.
Da freut sich doch der Fanboy. Ich bin
ach,
ja ein Fanboy. Wusstest du das?
Ja, also ich ahnte es zumindest.
Du ahntest es schon?
Ja, also
Apple is evil.
Nein, das kannst du doch so nicht sagen.
Dennis ist unser böser Anti-Fanboy.
Echt? Ich dachte, du wärst das.
Ich? Nein, wieso? Hallo? Ja. Wer von uns hier hat eigentlich kein iPhone?
Genau.
Aber du hast Firefox gut gefunden.
Oh, stimmt. Also ich habe gewonnen.
Aber auf dem Mac.
Ich habe gewonnen.
Aber du sagst doch immer, Apple ist evil. Ich meine, das ist hier jede Sendung zu behaupten.
Na,
oder?
Weil man mit dem Adressbuch keine SMS
macht. Apple ist evil, solange sie diese Services im Betriebssystem belassen. Das ist wirklich der leidigste und ekligste Dienst überhaupt. Das ist so eine Frechheit und sowas Furchtbares und Schlimmes. Ja, ich meine, leidest du da nicht darunter? Das fällt mir jeden Tag ins Gesicht.
Nee.
Die was?
Ich habe die sogenannte
Services.
Diese hier.
Habe ich da nicht schon mal drüber geredet? Services, genau. Das, was im jeweiligen Applikationsnamen-Menü
das ist halt noch so ein Next-Ding.
Ja, das ist ein Next-Ding, das ist scheiße. Guck dir das da mal an, wie viele Shortcuts sich da installiert haben, mit denen, die du nie zugestimmt hast. Und die sind global. Das heißt, jedes Programm, was du installierst, du dragst es einfach nur auf die Platte. Und in dem Moment hast du einen neuen Shortcut, der alles überlagert. So, und da halt die Shortcuts auch in der jeweiligen Lokalisierung unterschiedlich sind. Also auf der deutschen Tastatur zum Beispiel.
It's a mess, willst du damit sagen?
Mein Lieblings-Keyboard-Shortcut, den ich den ganzen Tag benutze, ist Apfel kleiner und Apfel Shift kleiner. Das ist für mich das Produktivitäts-Tool.
Also Apfel größer sozusagen.
Also zwischen Fenstern hin und her schalten.
Genau, zwischen Fenstern einer Applikation hin und her schalten.
Darf ich da mal einen schönen Tipp geben?
Nee, ich will das erst zu Ende erzählen.
Gut, mach das.
Du kennst aber diesen Shortcut.
Ich kenne diesen Shortcut, aber ich habe da noch...
Egal. So, damit kann man schön durchblättern. Und
kann man
ich
nicht.
Weiß einfach immer, ich arbeite mit einem Programm. Na, eigentlich geht das in Safari, aber du hast wahrscheinlich auch wieder irgend so ein Tool installiert.
Was das überlädt, meinst du?
Was das einfach überlädt. Ne? Wie zum Beispiel Omni Outliner. Das ist zum Beispiel so ein Frechdachs. So, und dann drücke ich irgendwie das. Und also manchmal ist es so, dass es dann nicht mehr funktioniert, weil der Shortcut ist irgendwie reserviert, aber der Service ist gerade nicht aktiv, weil du ja gar nichts selektiert hast, aber der nimmt sich trotzdem den Shortcut und dann geht's einfach nicht mehr. Oder noch schlimmer, er überlädt es halt mit einer anderen Funktionalität. Ich blätter halt rückwärts durch die Fenster und dann startet sich auf einmal Omni Outliner Pro, nimmt die aktuelle Selektion des Programms und tut mir das in irgendeine neue Outline rein. Was ich einfach nicht will. Früher gab es das tolle Tool Service Grabber, das gibt es immer noch. Und immer das Erste, was ich gemacht habe, wenn ich mal wieder neue Programme installiert habe, ist durchzugehen und einfach alles ausschalten. Aus und save. Und das habe ich dann halt bei Leopard nach der Neuinstallation auch gemacht. Und dann hatte ich ja so eine Weile Ärger. Vielleicht erinnerst du dich noch, dass bei mir die Programme nicht auf die Keychain zugreifen konnten. Safari und Mail und so weiter. Und das lag daran, dass ich mit dem Service-Grabber diese Services ausgeschaltet habe, was ich nämlich nicht so richtig begriffen hatte.
Das sind wir gleich beim nächsten Thema schon.
Die haben nämlich in das Bundle reingeschrieben, haben die Config geändert und dadurch war das Code-Signing gebrochen. Und dadurch, dass das Code-Signing gebrochen war, funktionierte der Zugriff auf die Keychain nicht mehr.
Ich hatte damit mal ganz schlechte Erfahrung.
Ist das nicht krass? Du musst jetzt einfach sowas sagen wie... Das ist ja wirklich eklig.
Das Tim, es ist unglaublich und ich kann noch einen Beitrag dazu beileisten, dass es nochmal ganz furchtbarer ist.
Ja.
Weil zum Beispiel gibt es nämlich, ich weiß nicht mehr, welches Programm es war. Ich glaube, ich habe es dann einfach gelöscht. Das hat nämlich im Systemmenü, genau in diesem Dienstemenü, etwas eingebaut. Im Servicesmenü. Dienst ist auf Deutsch.
Ach so, okay.
Das auf die Tastenkombination Apfel-Alt reagierte. Nun ist dann.
Wie nur Apfel-Alt?
Apfel-Add. Apfel-Add-Zeichen. Das war die Tastenkombination dafür.
Apfel-Add.
Also Apfel-Alt-L.
Auf einer deutschen Tastatur.
Ja.
Das führte dazu, dass in Safari das Download-Fenster nicht mehr aufging, sondern stattdessen dieser Menübefehl ausgeführt wurde, von dem ich aber nicht wusste, erstens, was macht er, weil ich gar keine Ahnung hatte, dass der überhaupt existierte. Und zum Zweiten, er funktionierte schlicht und ergreifend nie, weil man musste irgendwie einen bestimmten Text ausgewählt haben oder sowas, sondern es gab einfach immer nur ein Beep. Das heißt, ungefähr ein halbes Jahr lang, jedes Mal, wenn ich das Download-Fenster in Safari aufmachen wollte, hatte ich nur ein kurzes Beep. Kriegt mal jemand raus, dass da im System
genau das ist die totale Usability. Du sagst doch auch gerade, im Safari geht das ja gar nicht mit den Blättern. Das liegt nämlich genau an so einem Scheiß-Service und du weißt nicht, an
welchem. Ich kenne dieses Feature gar nicht, weil es ja nie ging.
Genau.
Das ist ja genau das, was ich schon immer brauche. Selbst der Amiga konnte Fenster irgendwie nach hinten legen und, Entschuldigung.
Ich navigiere nur mit Alt-Tab und mit Apfel kleiner größer. Das ist für mich deswegen ich benutze auch Exposé nicht. Zum Beispiel.
Nee, brauche ich eigentlich.
Und Space ist auch nicht.
Explosiv ist auch nicht.
Komm nur damit klar, weil ich immer weiß, wonach ich suche.
Also was ich ja da empfehle.
Also die unsere Leser, Hörer sollen uns mal schreiben, wie man dieses Service-Menü irgendwie systemkonform irgendwie entfernen kann. Plus die Shortcuts dafür natürlich.
Muss dann auch gehen. Am besten gleich Apple mal schreiben, wie sie und denen erklären, wie sie mal dieses Service-Menü entfernen können.
Ist es nicht ein Services? Ist es nicht ein Framework? Kann man es nicht einfach wegschmeißen? Oder müssen die Programme nur noch lernen, dass sie klarkommen, wenn es nicht da ist?
Keine Ahnung, das gehört ganz tief mit in das ganze Aqua-User-Interface und das ist ein Standard-Feature der Programme.
Steve hat gesagt, er liest alle Mails.
Aha, steve@apple.com?
Ja.
Okay.
Auch die mit Viagra anfangen?
Services müssen sterben.
Services müssen sterben.
Haben wir jetzt einen Titel schon wieder, diese Sendung?
Also ich glaube, aber nur, wenn du es mit 3 Ausrufezeichen und mindestens 4 Einsen schreibst.
Oder runde Ecken, gucken wir mal.
Aber die runde Eckengeschichte, genau, die wollte ich eigentlich, die kann man auch schön mal erzählen. Aber
um jetzt hatten wir das schon.
Runde Ecken ist schön.
Dass Steve Jobs tatsächlich, egal, dass er rumgegangen, dass die Entwickler wollten das nicht machen, die hatten keinen Bock darauf, auf diese abgerundeten Ecken. Und daraufhin ist er losgezogen, Steve Jobs, und hat am nächsten Tag einen Vortrag gehalten, dass er draußen in der Welt geguckt hat und was da draußen alles runde Ecken hat. Und dafür, darum braucht auch der Mac
was denn?
In seinen Quickdraw-Routinen, ich weiß es nicht mehr genau, runde Ecken. Und daraufhin musste er sich an einen armen Entwickler hinsetzen und musste diese runden Ecken implementieren.
Was hat denn runde Ecken in der Welt?
Na zum Beispiel, guck mal hier zum Beispiel,
reden so ein MacBook von der Natur?
Pro hat hier
das ist ja auch so von abgerundete
Steve.
Ecken.
Das ist ja auch von Steve.
Und stimmt das? Aber guck mal, es ist viele Apple-Produkte, das iPhone hat abgerundete Ecken, das ist auch
jedes
von Steve.
Telefon
der hat liebt, abgerundete der Ecken. Liebt runde Ecken und ich würde behaupten, in WebKit, diese Funktion für die abgerundeten Ecken, gibt es auch, weil Steve Jobs gesagt hat, hey, im Web gibt es so wenig abgerundete Ecken und daraufhin wurden abgerundete Ecken eingebaut.
Aber was hat denn in der normalen Welt abgerundete Ecken?
Mein Apfel.
Ja, zum Beispiel, guck mal, die Festplatte, die da rumliegt, ist nicht von Apple. Ist nicht, also ich meine, hier in diesem Raum jetzt was mit, also was normale
hier
Welt.
Hier nichts von
meine
Apple.
Postkisten,
hier in diesem Raum ist nichts normale Welt.
Naja.
Guck mal, deine Backup-Festplatte, da hat zum Beispiel abgerundete Ecken.
Ich finde das ein bisschen weit hergeholt.
Ich auch.
Also ich glaube nicht, dass er mit Backup-Platten argumentiert hat und auch nicht
ich,
mit Postkisten.
Ich suche den Artikel mal raus, vielleicht steht da ja noch was drin.
Ist egal.
Aber ja. Noch ganz kurz zum Thema Application Switcher, weil wir wollten ja auch mal so tolle Programme ansprechen. Es gibt ein Programm, das heißt Witch. Und damit kann man auch ganz toll sich Tastenkombinationen zulegen, um zwischen Fenstern hin und her zu wechseln. So richtig wie mit Apfeltab, wo man ja zwischen einzelnen Programmen...
Witch wie Hexe, ne?
Witch wie Hexe. Mhm. Kostet, war bis vor kurzem kostenlos, kostet jetzt 9,95 € in Version 2, was ich mir sofort gekauft habe. Sehr tolles Programm. Kann ich nur empfehlen. Ist gerade, wenn man zum Beispiel so wie ich ungefähr 48 Millionen BB-Edit-Fenster offen hat, ein großartiges Programm. Weil man sieht auch, wo das Fenster ist. Das nächste, was man offen hat, sind gut angelegte 10 Euro.
Zeig mal.
Das zeige ich dir mal kurz. Guck mal, das sieht doch richtig hübsch aus. Das sind jetzt alle Fenster eines Programms, was ich jetzt hier hauptsächlich verwende. Man kann aber auch Tastenkombinationen einstellen für...
Mit so einem Bezel, der dann eingeblendet
genau,
wird.
Genau, so richtig. Sieht aus, als ob es von Apple kommen würde. Und
hat auch runde Ecken.
Hat auch runde
Ecken. Ich hatte
Ecken.
Das irgendwann mal installiert.
Das war früher ein bisschen langsam und ein bisschen träge und ich habe es nicht so wirklich gemocht. Das ist mittlerweile, spätestens seit Version 2, ist das
Witch. Kostet Geld
schön
oder
schnell.
Nicht?
Kostet 10 Geld. Ah, 10,
ja,
Euro.
Schon gesagt.
10 Euro.
10 Euro.
9,95 € um ganz genau zu sagen.
Ah, ja.
Kann man mal machen.
Ja, wo wir jetzt gerade bei dem Thema sind, dann kann ich auch gleich mein wichtigstes Tool nochmal.
Aber jetzt erzähl ich erstmal, ihr seid mir ja zu schnell heute.
Was
muss
denn?
Ich mal drängeln.
Ach, du willst
du
auch was sagen?
Ich gerade dabei und du hast ja von diesem Code-Signing erzählt. Wir waren noch letztens, hatten wir noch eine riesen Unterhaltung darüber, wo wir das so ein bisschen nachgeforscht haben. Müssten wir eigentlich noch was hinterher erzählen?
Ich weiß jetzt nicht, was hinterher geforscht haben von was. Wie das mit dem Code-Signing funktioniert.
Genau,
oder was?
Dass eigentlich auch schon alle Applikationen auf dem Leopard Code-Sign sind und dass, wenn man in das, wie heißt es, in das Programm reingeht, jetzt muss ich ein bisschen klicken schnell, hier in Show Package Contents, dass es dort gibt es den Ordner Contents und da drin gibt es immer eine Datei Code Resources und das ist ein riesen XML-File, wo die ganzen Hashes über die einzelnen Dateien, Bundles und sonst wie sind. Und wenn das nicht mehr hinhaut, dann kann zum Beispiel das entsprechende Programm nicht mehr so wie vorher auf die Keychain zugreifen. Da wäre zum Beispiel die Frage, ob man erst sein Programm umpatcht und danach damit die Keychain benutzt. Also greift es dann mit einer anderen ID auf die Keychain zu oder...
Nee, man müsste es neu sein.
Ich habe das nicht so ganz verstanden, muss ich jetzt ehrlich
sagen.
Was
ich gerade gesagt habe?
Ja,
oder?
Was du gerade gesagt hast.
Na, du hast Programm, hat einen bestimmten Hash und das trägt was in die Keychain ein. Danach änderst du das Programm, das kriegt einen anderen Hash dadurch und kommt deswegen an den alten Keychain-Eintrag nicht mehr ran. Wenn du das Programm erst patcht und gleich mit diesem neuen Hash sozusagen anfängst, ob man dann mit der Keychain keine Probleme mehr hätte.
Aber zu welchem Zeitpunkt, also gesigned wird das Programm doch vom Programmierer?
Ja, eigentlich schon.
Das heißt, in dem Moment, wo es kommt, ist es ja sozusagen schon gesigned. Und wenn ich dann nachträglich die Konfiguration ändere, dann ist es halt...
Na, wahrscheinlich kannst du dir einen eigenen Schlüssel besorgen und es wieder neu signen, indem du zum Beispiel einen Schlüssel, der da ist, wegschmeißt.
Ja, das meinte ich gar nicht mal. Aber du kannst ja auch mit nicht signierten Programmen irgendwie auf die Keychain zugreifen. Das ist doch nur so, dass die Keychain sich beschwert, wenn sich das Programm geändert hat,
genau,
dass es dann das Programm nicht mehr anlässt. Wenn du aber den Patch vorher machst, bevor du auf die Keychain zum ersten Mal zugreifst, dann merkt die Keychain ja gar nicht, dass du es geändert hast.
Also steht aber immer noch im Bundle drin, dass dieses Programm eigentlich mal gesigned war und jetzt nicht mehr
passt. Ist.
Und diese Information müsste man wahrscheinlich löschen.
Aber benutzen kann man es ja trotzdem. Deswegen ist so ein bisschen, da müsste man mal noch ein bisschen weiter forschen.
Viel Spaß, ja, man kann es immer noch benutzen, das stimmt. Es ist nicht so, dass er Alarm schlägt und sagt, dieses Programm wurde verändert.
Und kann man noch neue Keychain-Einträge damit machen?
Das ist mir nicht gelungen.
Ah, also man kann keine neuen mehr machen, dann geht's natürlich
man
nicht.
Man kann auch auf die alten nicht zugreifen.
Aber man kann vielleicht dieses Signing komplett rauslöschen, dass das jemals gesigned war, das müsste ja gehen. Also
ja, du kannst ja diese Code-Resources-Datei einfach löschen.
Mal spaßeshalber und gucken, was dann passiert. Aber auf jeden Fall, das Service-Menü muss sterben. Ich finde, das ist definitiv ein schöner Titel für die Sendung. Und?
Oder Runde Ecken.
Nicht, wie der Satz zu Ende.
Runde Ecken ist. Aber nochmal ein kleiner Tipp, wer interessiert, welche Programme auf seinem Rechner gesigned sind, da kann man das Programm CodeSign aufrufen. Das ist standardmäßig dabei. CodeSign-D also und
Terminal
dann.
Terminal ist das Programm?
Genau, im Terminal. Also
Command Line.
Command Line, genau. Ihr müsst euch auf das.
In die Untiefen des,
Unix vorstoßen. Genau. Also CodeSign, -D- und dann der Pfad des Application Bundles. Und jetzt habe ich hier mal so eine kleine Schleife gemacht, die über den ganzen Application Ordner rübergeht. Und abgesehen von den ganzen standardmäßig mit macOS 10 ausgelieferten Programmen, gibt es tatsächlich auch schon so einige andere Programme, die gesigned sind. Und zu meiner größten Überraschung vor allem sind Open-Source-Programme hier dabei. Also Adium kommt gesigned und CyberDuck kommt gesigned und Expandrive ist jetzt nicht Shareware, ist auch gesigned. ITV, Omniplan, Omniweb, der RealPlayer interessanterweise auch, ScreenFlow, ScreenRecycler, S-Live, ich sage jetzt sozusagen nur die jetzt hier nicht Standard sind, ne? Turbo 264 ist der Treiber für diesen komischen Encoding-Beschleuniger. Benutze ich eigentlich gar nicht.
Das ist Zatu. USB H264-Beschleuniger.
Genau. Mhm. Ja, da habe ich hier so einen rumgammeln. Liegt jetzt hier noch auf dem Rechner. Ich benutze das hier nicht wirklich. Und Zatu, hier dieses Internet-Fernseh-Dingsbums, ist auch gesagt, also es gibt so diverse Tools, die das schon benutzen. Na, aber viele benutzen es vor allem auch nicht.
Na, Zatu wahrscheinlich muss man nicht gesigned sein, damit man durch automatisiert aus der Firewall mit der Firewall nach außen geöffnet werden darf mittlerweile. Also und Zatu ist ja so peer-to-peer basiert, wenn ich mich nicht alles täusche. Das heißt, die werden sich ja Löcher ohne Ende durch die Firewall bohren müssen.
Ah, gut, dass du das erwähnst mit der Firewall. Ist es nicht sogar so, dass wenn man ein Programm für die Firewall freischaltet, dass es dann on demand gesigned wird, wenn es noch nicht gesigned ist?
Stimmt, irgendwie sowas war da.
Das müsste man glatt mal ausprobieren, wa? Vielleicht sind nämlich die gar nicht ab Werk gesigned, sondern nur deshalb, weil ich meine Firewall hier mal so eingestellt habe. Nee, Skype ist definitiv gesigned und Adion ist definitiv auch schon ab Hersteller gesigned.
Aber sind natürlich beides auch Programme, die dazu geneigt sind, auch mal
das durch die Firewall. Das ist auf jeden Fall noch Wissensnachholbedarf.
Forschungspotenzial. Nee, ja. Ich hätte das auch gerade gar nicht so eingestellt. Also es ist
also Signierung an sich ist erstmal nicht schlecht, wobei es natürlich auch, ich will nicht gar nicht zum iPhone zurück, aber
ja, da gibt es natürlich viel Diskussion darüber, ne?
Weil, ja, ob das nur aber so eine an gute sich Sache finde ich das jetzt nicht. Erstmal nicht verkehrt, wenn ich sicher sein kann, dass das Programm, so wie ich es bekommen habe, auch noch ist.
Ja,
es ist
ein totales Security-Feature. Also es bietet durchaus die Möglichkeit, eine sichere Plattform zu machen. Wenn du deinen Rechner zu einem Zeitpunkt X mal so durchsignen kannst, also auch, dass man sozusagen sagen kann, hier diese Applikationen werden jetzt so as is hier jetzt lokal gesigned und wenn irgendwas sich verändert, dann darf es nicht mehr gestartet werden. Das wäre mal ganz interessant, aber dann müssen natürlich solche Sachen wie Input Manager, die sich on demand beim Starten des Programms einklinken, die müssten dann natürlich dann verboten werden. Dann würden so Tools wie OnePassword Safari Adblock, ja, das ist wahrscheinlich auch eine gute Idee. Dann muss man aber eben auch sehen, wie das mit Plugins funktioniert, weil die Plugins ja letzten Endes auch ähnlich funktionieren.
Und es ist natürlich auch so, für den Endanwender kann das natürlich auch eine Einschränkung bedeuten, theoretisch.
Klar, aber Security bedeutet immer eine Einschränkung. Klar.
Aber auch seitens des Herstellers. Also Apple könnte dann auch Dinge machen, zum Beispiel, dass wenn während der DVD-Player läuft, dass dann nur noch gesignte Applikationen gleichzeitig laufen dürfen oder irgendwie sowas.
Ja, aber das ist eben diese hätte, könnte, müsste Diskussion, die schon seit Ewigkeiten geführt wird. Ja, so, ne? Mit diesem, ja, und Apple hätte ja die Möglichkeit, das, und ich könnte mir vorstellen, dass sie das und das tun, und dann wären sie ja evil, und deswegen, weil sie dann das theoretisch kunden könnten, dann denke ich, dass sie jetzt schon evil sind, und dann machen sie tatsächlich irgendwie das Gegenteil davon. Da kann man ja noch
an die Geschichte mit den, oh Gott, jetzt habe ich den Namen vergessen, aber mit diesen Chips in den ersten Intel-Rechnern, diese
TPM-Chips,
Und da haben sie ja auch schon alle doll rumgeheult und dann hat sich herausgestellt, dass es erstens überhaupt gar nicht benutzt wird und dann sogar noch, um es total irgendwie den, die Argumente zu nehmen, ja, dass in den nächsten Modellen dieser Chip gar nicht mehr drin war.
So, damit auch alle anderen wissen, wovon die Rede ist. Wir reden von diesen Trusted Platform Modules von Trusted Computing. Ist irgendwie gar nicht mehr so richtig in the news, aber auch da haben wir genau das gleiche Problem. Im Prinzip ist das ja so ein Hardware-Signing.
Ja.
Ne, dass halt, dass, die, dass die ganze Hardware well-defined ist, dass dir da irgendwie nichts reingekrochen kommt. An sich eine sehr gute Idee, um die Integrität eines solchen Systems sicherzustellen und zu sagen, dieses Programm darf eben auch nur auf diesem Rechner laufen, gerade in so Business-Kontexten. Das iPhone macht ja im Prinzip auch nichts anderes. So, und diese Chips waren halt in der ersten Generation tatsächlich drin, ne, bei den Intel
MacBooks. Die sind jetzt wieder raus?
Die sind schon in der zweiten Generation rausgeflogen und wurden aber auch nie benutzt. Die hatten sie irgendwie standardmäßig verbaut, keine Ahnung, ob sie sich da noch eine Tür offen lassen wollten.
Ich glaube, die waren einfach im Standard Intel-Chips als mit dabei und das war's.
Ich muss ganz kurz nochmal auf das Thema iPhone zurückkommen. Und das ist nämlich, warum...
Gibt es eigentlich schon Firefox auf dem iPhone?
Nicht, dass ich wusste. Warum Apple wirklich evil ist, das, aber das wird bestimmt noch kommen. Stimmt, das wäre mal eine lustige Sache. Warum Apple wirklich evil ist, und zwar, also warum wir jetzt kein iPhone mit Firmware 2.0 hier haben, ist, weil die Aktivierungsserver sind down.
Ja.
Und ihr könnt euch nicht das Bild vorstellen, wie es aussieht, wenn ein armer iPhone-Neukunde mit seinem Nigelnagel iPhone 3G da sitzt und die ganze Zeit in iTunes Reload klickt, in der Hoffnung, dass der Server wieder da wäre. Das ist ein entwürdigendes Bild. Das ist
verletzt die Menschenwürde.
Es ist ein Verstoß gegen die Menschenwürde, diesen Server, diesen Aktivierungsserver nicht gut genug, stabil genug zu machen, sondern die sind down, die scheiß Dinger.
Sie sind down oder sind überlastet?
Sie sind komplett überlastet und
sie liefern auf jeden Fall schöne vierstellige Fehlernummern.
Und man kann sich in Amerika, werden die Telefone darum bei, wenn man die bei AT&T kauft, so hier mit aktiviert zu Hause. Also darüber kommt man dann doch wieder unaktiviert an ein Telefon ran, indem man einfach den Server überlastet.
Hm. Okay.
iPhone? Aber das war wirklich kein schönes Bild, das vorhin zu sehen.
Wir wollten doch jetzt nicht mal über das iPhone reden.
Ja, aber es war dramatisch.
Was sollen die Hörer denken? So, wollen wir mal in die Gerüchteküche einsteigen? Ach nee, ich wollte jetzt noch, wo du gerade so schön deinen Lieblings-Switcher benannt hast, will ich das auch nochmal tun.
Und zwar?
Das Tool, ohne dass ich sowieso nicht arbeiten kann. Also ich stoße sozusagen sofort gegen die Scheibe, wenn auf einem Computer nicht launchbar installiert ist. Das ist eigentlich das Erste, was ich immer tue. Das Tool kostet, letzter Stand, $25, glaube ich. Kommt aber aus Österreich, interessanterweise. Mhm. Und ja, ist so ein Launcher, mit dem man halt Programme starten kann über Tastaturabkürzungen. Ich drücke hier, ich habe mir das auf Control-Space konfiguriert, dann kommt oben so ein kleines, Fenster kann man gar nicht sagen, so eine Zeile unter dem Menü rausgefahren. Und dann brauche ich nur ein oder zwei oder drei oder wie viele Tasten auch immer ich meine Tasten drücke, ich möchte.
Aber das Programm gibt es jetzt auch schon mehrere Jahre, oder?
Ja. Das gibt schon ewig.
Das gibt schon wirklich lange, aber es ist einfach.
Das gab es noch vor Spotlight, richtig?
Das gab es schon vor macOS. Das ist noch von NextStep übrig geblieben.
Was? Nein, launchbar nicht.
Doch.
Ich 100% auch.
Was?
Ich habe mal eine Geschichte von dem Programm gelesen. Also es hat angefangen irgendwann Anfang der 90er, Mitte der 90er als Shell-Skript auf einer Next-Maschine.
Oder war es dieses Quicksilver oder wie es heißt?
Nee, launchbar. Okay. Also damals
unter
der Abkürzung LB und dann haben sie irgendwann mal ein richtiges Programm draus gemacht und dann sind sie auf dem Mac portiert. Also die sind älter als das Betriebssystem.
Verstehe. Okay. Naja, das würde so einiges erklären.
Und Quicksilver ist in dem Zusammenhang, weil natürlich jetzt in den Kommentaren würde jetzt wieder kommen, Quicksilver ist ja viel besser. Das habe ich übrigens Tim auch mal gesagt und kostet nichts vor allen Dingen. Mhm. Aber ich habe mich eines Besseren belehren lassen. Also Launchbar hat doch wirklich einige Features, die drin sind, die dieses Geld gut angelegt sein lassen.
Also Launchbar gab es schon für Next und OpenStep, sehe ich hier gerade. Also
ja.
Ist wirklich älter als wir.
Ja, Launchbar ist super. Also ich habe es auch mit Quicksilver probiert. Mir war Quicksilver einfach ein bisschen zu flashy. Das ist das Erste. Und vor allem, mir fehlten einfach so zwei, drei Features, die ich bei Launchbar die ganze Zeit benutze. Habe ich da nie hinbekommen. Das heißt also jetzt nicht, dass es da nicht geht, aber allein, dass ich es nicht von mir heraus hinbekommen habe, das hat mich schon gebremst. Auf der anderen Seite, Launchbar hat alles das getan, was ich wollte. Eine Sache, die ich zum Beispiel, ich benutze beileibe nicht alles, was dieses Programm bietet. Es hat also eine riesige Möglichkeit zuzugreifen auf die iTunes-Library, auf alle Bookmarks von allen Browsern auf Favorites und Bookmarks von hier so Cyberduck und solchen Sachen. Du kannst die ganze Programmierer-Doku schnell durchblättern. Aber was ich im Wesentlichen benutze, was für mich allein schon ausreicht, ist erstens Schnellzugriff auf das Adressbuch, der hervorragend funktioniert, insbesondere mit diesem speziellen Feature des Subselects. Man kann einfach für bestimmte Kategorien, die man eben schnell erreichen möchte, sagen, hier möchte ich gerne einen Subselect machen. Das bedeutet, ich drücke Control Space, dann drücke ich A. A merkt er sich das erste Mal, wenn man das sozusagen auswählt, ist Adressbuch. Dann drücke ich nochmal Space. Dann kriege ich ein Eingabefeld in diesem Dings, was da unten rausgedingst ist. Stimmt gar nicht. Kein Eingabefeld, sondern dann gebe ich sozusagen neue Kürzel ein und die werden dann aber nur innerhalb des Adressbuchs angewendet. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel deine Telefonnummer rauskriegen möchte, drücke ich einfach Control Space A Space Max.
Das klingt.
Und dann habe ich dich schon, dann kann ich irgendwie mit Cursor rechts auch noch reingehen, direkt E-Mail-Adresse, alles andere auswählen, groß anzeigen lassen.
Das sind alles Sachen, die mit kopieren können. Mit Quicksilver auch irgendwie gehen, aber die ich doch bei Launchbar, und ich habe mich, wie gesagt, eines Besseren belehren lassen, die ich bei Launchbar wesentlich intuitiver finde. Also
Quicksilver hatte vor allem einen anderen Ansatz leicht. Also sie haben zwar letzten Endes Ähnliches getan, aber sie waren halt gleich sehr offen und wollten so ein Framework für alles Mögliche anbieten, was ganz gut funktioniert hat. Irgendwann haben sie dann gesagt, wir machen jetzt Open Source, aber im Prinzip haben sie auch gesagt, wir stellen die Entwicklung ein. Oder? Ja, es war so, dass sie wollten eigentlich wohl nicht mehr so richtig dran arbeiten, haben gesagt, dann machen wir es lieber Open Source. Seitdem hat sich da auch nicht mehr viel getan. Nicht? Da zeigt auch, dass Open Source allein halt nicht so viel bringt. Also ich kann auf jeden Fall Launchbar jedem nur empfehlen, sich das mal anzuschauen. Die zweite Sache, die ich am laufenden Meter benutze, die für mich das noch sehr viel wertvoller macht, sind die Search-Templates für Web. Sachen wie bei Mac Update was suchen, in der Wikipedia was nachschlagen, in der Internet Music Archive und so weiter. Also alles, wo man irgendwie suchen kann, mache ich über Launchbar. Wenn ich in der Wikipedia in der Deutschen was nachschlage, mache ich Control Space DE, dann weiß er, aha, deutsche Wikipedia, dann drücke ich Space und jetzt kommt das Eingabefeld und dann gebe ich einfach einen Begriff ein, zack, Return und dann baut er mir die URL daraus zusammen für die Wikipedia. Ich kann halt an der Stelle auch sagen, ob er das Latin 1 oder mit UTF-8 encoden soll und so weiter, sodass es einfach genau passt und dann bumm, kriege ich ein neues Fenster in Safari und oder was halt auch immer der Default-Browser gerade ist. Auch ich ändere das ja am laufenden Meter. Und dann habe ich die Seite vor mir. Das heißt, ich muss vor allem überhaupt nicht darauf achten, was mein Kontext gerade ist. Ich muss nicht in irgendein Programm wechseln oder sonst irgendwas, sondern ich will was nachschlagen. Zack, bam, 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 zack. Und also schon bin ich da.
Mir ist aufgefallen, dass ich Launchbar nur dann nicht benutze, um zum Beispiel ein Programm zu starten, wenn ich gerade ein Programm frisch installiert habe und Launchbar noch nicht die Zeit hatte, das festzustellen, dass da ein neues Programm da ist und initiieren muss. Und
das geht aber mittlerweile auch wirklich rasant.
Ja, aber man schiebt es ja gerne rüber und möchte sofort starten.
Das Programm geht dann auch fast schon sofort.
Bei mir leider nicht immer, aber
Leopard kriegt er das mit.
Und er kriegt's sehr, sehr schnell mit, aber nicht ganz schnell genug. Und das
dann
ist
machst
der
du einmal Apfel 0 und dann hat er das.
Apfel 0?
Dann scannt er alle Verzeichnisse, die er sich anschauen soll, schnell durch und dann hat er das 0,nix indiziert.
Aber er kriegt doch ein FS-Event dafür eigentlich.
Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie das machen, also ob sie das nutzen. Ich weiß es nicht genau. Ich könnte es mir also vorstellen, dass sie es machen.
Bei der Vorstellung von 10.4 von so einem Ars Technica Artikel also 10.4 auf einem Ars Technica Artikel vorgestellt haben, dass da so ein Video war, wo in einem Fenster war ein Terminal und im anderen Fenster war ein Finder mit zwei Programmen drin und da hat er im Terminal eingetippt, dass er die beiden Files löschen will und da hat er Return getippt und in dem Augenblick sind sofort die Files im Finder verschwunden und das ist auch mit FS-Events und so solltest du Launchbar eigentlich auch machen.
Also das so sollten sie es vielleicht machen, aber ich weiß nicht, ob sie es tun. So, also sie können das so machen, ich weiß bloß nicht, ob sie es machen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht überprüft. Es war für mich eigentlich immer schnell genug und wenn es halt in dem Moment, wo ich es jetzt gerade installiert habe und gleich was starten will, nicht da war, mache ich einfach Apple 0 und dann ist das ja auch durch. Also danach, das macht man genau einmal.
Ich bin faul, ich benutze Spotlight und für den Rest benutze ich Google.
Spotlight wäre mir einfach zu langsam. Launchbar ist wirklich für die Leute, die auch wirklich keine Geduld haben.
Und Launchbar lernt dazu. Das macht Quicksilver, behauptet es zu tun oder dachte
genau, und das ist nämlich der Hauptgrund, warum ich Quicksilver nicht benutzt habe, weil dieses Lernen einfach nicht so gut funktioniert wie bei Launchbar. Launchbar merkt sich zum Beispiel auch, wenn du wirklich so 3 oder 4 Mal ein Kürzel, was du schon die ganze Zeit für ein anderes Programm nutzt, für ein neues Programm verwendest, dann steigt das dann in die Top 1 auf. Ich glaube, nach dem dritten Mal
das ist geht das sozusagen. Schnell. Man kann ihm schnell Tippfehler angewöhnen. Was mir gerne mal passiert, dass ich mich vertippe, während ich so einen Namen eingebe, und lernt Launchbar auch sehr schnell dazu. Das ist eine tolle Sache.
Gut, jetzt haben wir es aber auch genug gelobt, das genau. Programm, finde ich. Ne? Aber Launchbar ist auf jeden Fall eine tolle Sache.
Wie viel haben wir bisher? Wie viel Zeit eigentlich?
Verbraucht. Bei unserem tollen Podcast hier. Anderthalb Stunden haben wir.
Anderthalb Stunden.
Ja, wir haben noch nicht mal über die neuen MacBook Pros geredet.
Von denen aber noch
nicht. Es gibt keine neuen MacBook Pros.
Stimmt, es gibt keine neuen MacBook Pros, sondern es gibt Bilder von der Unterseite. Und da seht ihr mal, mit wie wenig wir mittlerweile schon zufrieden sind in Sachen neuer Mac-Themen. Von der Unterseite des Aluminiumgehäuses der möglicherweise neuen MacBook Pros, falls sie nicht gefälscht sind.
Also man hat genau nichts erkannt und nichts gesehen, und ich glaube, es aber ist auch.
Du meinst, es ist nicht wahr?
Nee.
Also. Es klang plausibel, aber dass man die gesamte Bodenplatte annehmen kann und dann ja, an den Rahmen
ranzukommen. Man kann dann die Festplatte leicht wechseln. Erinnert ihr euch noch?
Was
das war für mich der Hauptgrund, mir ein MacBook zu kaufen.
Wo sieht man denn, dass man dann die Bodenplatte schnell wechseln kann?
Weil man hat diese komplette Platte, und da ist so ein kleiner Schieberegler quasi. Und wenn man den öffnet, so ist die Vermutung, so ein Latch, dann kommt die gesamte Bodenplatte an. Und ich gehe nicht aus, dass man dann sofort an den Innereien ist, aber ich nehme mal, dass man
die ganze Bodenplatte, und ich dachte, der hintere Teil, so ein hinterer Streifen, so ein Fünftel oder so.
Also auf jeden Fall sowas, dass man wahrscheinlich nicht mehr sowas wie so ein Akku hinten rausragen sieht aus dem Gerät.
Ah, deswegen war das so gerade abgeschnitten. Ich dachte mal, das Bild war irgendwie
Akku und
so.
Platte soll da angeben. Drin
und
sein.
Da wird, also verstehe, das verstehe. War, aber auf jeden Fall wahrscheinlich die Versotin-RAM bestimmt auch noch.
Ich fände das auf jeden Fall gut. Und wenn sie noch diese komischen Verschlussnippel dann auch noch wegmachen und einen ordentlichen Magnetverschluss machen wie beim MacBook, dann könnte das Gerät ja glatt wieder attraktiv werden. Aber ansonsten scheint es ja wieder genauso
aus. Und als Option wird es wahrscheinlich auch diese SSD-Platte geben hier,
bestimmt.
Die Flash-Platte, weil das ja auch MacBook Air gerade billiger geworden, ordentlich, ne?
Wollen wir nicht mal was über SSDs machen? Weil da hört man ja so unterschiedliche Dinge von. Ich habe so richtig, also nicht heute, aber bei Gelegenheit mal, weil mal ist es schneller als Festplatten, mal ist es langsamer als Festplatten, mal verbraucht es mehr Strom als Festplatten, mal verbraucht es weniger.
Es kommt halt immer darauf an, was genau. Du mit was vergleichst.
Das ist nämlich die Antwort. Es kommt drauf an.
Es kommt drauf an. Ist das jetzt die Kurzvariante, oder wollen wir dazu noch?
Also der Vorteil auf jeden Fall bei Flash ist, dass sein Kopf nirgendwo mehr hinziehen muss. Also er muss erstens sich nicht bewegen, und zweitens muss er sich nicht warten, bis die Platte die entsprechende Umdrehung gemacht hat, sodass er anfangen kann, das zu lesen, was ihn interessiert. Und deswegen ist SSD halt latenzmäßig schneller, was gut ist für Random-Zugriffe, was ja große Datenbanken haben, die ganze Zeit nur andauernd irgendwo was lesen müssen.
Da heavy, ist SSD auf jeden Fall besser. Aber auch da gibt es nochmal Unterschiede. Also es gibt wohl auch Hyper, aber das muss nicht heute mal. Da sollten wir uns lieber mal mit beschäftigen mit dem Thema und dann.
Na, ich habe da so ein bisschen gelesen, weil ich mache ja viel ZFS, und Sun ist da gerade dabei, dem ZFS auch irgendwie lauter Sachen mit einzubauen, die es ermöglichen, SSDs besser zu nutzen, als wenn man sie einfach so nur als Platte nimmt.
Was wahrscheinlich vor allem das Weglassen von festplattenspezifischer Optimierung ist, oder?
Na, sie meinen, dass halt, klar kannst du die Latenz irgendwie runterkriegen, indem du dir halt so eine kleine Festplatten kaufst, die mit 15.000 Umdrehungen laufen, aber die kosten dann auch irgendwie gleich das Fünffache von so einer normalen Platte, oder? Also die sind richtig, richtig teuer, verbrauchen viel Strom und so weiter und so fort. Und SSD hat eine bessere Latenz als diese 15.000 Umdrehungsteile und verbraucht aber nicht so viel Strom. Zumindest nicht so viel wie diese 15.000 Umdrehungsteile. Denn da gab es aber von Toms Hardware oder so einen Artikel, dass SSD angeblich so viel Strom verbraucht wie eine normale Festplatte. Die haben aber auch wiederum die ganze Zeit irgendwie auf das SSD gefeuert und drauf rumgeschrieben. Da müsste man auch erstmal gucken, den Vergleich, wie ein SSD Strom verbraucht, wenn halt gerade nichts passiert.
Ja, es gab schon einige Antworten auf diesen Toms Hardware-Artikel von anderen Leuten, die es explizit auch mit dem MacBook Air getestet haben und die teilweise zu ganz anderen Ergebnissen gekommen sind.
Ja.
Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen.
Alles noch nicht so easy.
Über kurz oder lang verspricht SSD meiner Meinung. Also ich meine, erstmal, du hast halt nicht mehr dieses, es gibt halt keine Festplatten, also es gibt keine Headcrashes mehr.
Das ist
keine bewegenden Teile halt, genau, kannst du halt genauso, ich schmeiß jetzt mein iPhone nach Hause, komme immer so aufs Bett, damit ich es später irgendwie da hab, und das kannst du mit dem iPod mit irgendwie da gerade, wo die Festplatte läuft, den hätte ich nicht so mal auf mein Bett geschmissen, also.
Ja, das ist das.
Und mein Bett ist schon weich.
Das ist mir bei meinem iPod Touch, iPod Nano damals auch aufgefallen, dass man mit dem, mit diesem Kaugummi-Regel wesentlich brutaler umgehen konnte als mit diesen Festplatten.
Ich meine, also es gibt eigentlich keinen, den ich nicht kenne, nee, wie rum? Ist egal. Jedenfalls alle Leute mit einem iPod sagen, ist kaputt gegangen, dann fragst du, was war's? Ja, die Festplatte zickt, ist irgendwie kaputt. Ist immer die Festplatte.
Kann ich auch nochmal.
Ja, bei mir auch. Da, plus eins.
Ja, das ist auch the truth about Harddisks. Ja, also they fail. Und ich meine, nicht dass SSD nicht auch kaputt gehen kann. Das ist halt auch nur Sand.
Aber da, also weil die haben ja eine eingeschränkte Schreibrate. Also es gibt ja irgendwie 100.000 Mal darfst du irgendwie so draufschreiben. Und dann denken immer viele, naja, nach so einem Jahr ist dein SSD irgendwie kaputt. Aber es ist gar nicht so schlimm, weil erstens sind da so Re-Leveling-Algorithmen drauf, die dafür sorgen, dass immer das, was du draufschreibst, immer wieder an eine neue Stelle kommt. Also es rotiert die ganze Zeit im Kreis. So dass wirklich der gesamte Platz ausgenutzt wird. Und dann, wenn man dauerhaft draufschreiben würde, diese 100.000 Mal oder eigentlich ist es sogar eine Million, Mal, es ist gar nicht 100.000, weiß ich jetzt nicht so genau, dann geht es schon. Also du könntest hintereinander wegschreiben, das Ding würde 2-3 Jahre halten und man schreibt nicht hintereinander weg auf seine Platte.
Ja, ich denke auch SSD.
Jetzt habe ich schon wieder das gleiche T-Shirt an. Hättest du es nicht sagen können, dann hättest du jetzt ein anderes angezogen.
Ich mache hier gerade so ein bisschen Fotos.
Ich habe es noch geahnt beim Anziehen. Da dachte ich mir, naja, heute machen wir ja sicher keine Bilder. Der Max macht gerade Bilder. Der hat nicht mal gefragt. Manu.
Ja. Frage vor der Veröffentlichung.
Ja, ich muss jetzt mal angucken, was jetzt wieder für kompromittierende Hintergrundbilder hier eingefangen hast. Vor allem, Mensch, das ist doch hier Audio. Wir machen auch keinen Videopodcast. Naja, egal. Aber wir sind sowieso nicht sicher. Schöne Überleitung.
SSD ist auf jeden Fall aber die Zukunft. Ich will jetzt ja nicht für Sun so viel Werbung machen, aber da gibt es auch so ein paar schicke Artikel von denen. Da sollen noch interessante Hardware dieses Jahr rauskommen, die halt, also so Sun Storage Server oder so, die halt noch Platten drin haben eine Menge, aber auch schon eine Menge SSD, was das ZFS dann benutzt, um das sogenannte Intention Lock irgendwie drauf zu schreiben, was halt schnell gehen muss. Und da ist die geringe Latenz von SSD halt besonders positiv zu vermerken.
Ah.
Ich kann ja noch mal einen Link geben von so einem ZFS-Developer, der da ein bisschen was geschrieben hat und dann können wir es ja in unsere Linksammlung mit reinpacken.
Genau, können wir noch nachträglich machen. Ich muss ja hier wahrscheinlich die Sendung etwas ohne ausführliche Links erstmal posten, weil ich morgen ganz früh ins Flugzeug steige.
Ja, können wir oder im Kommentar nachliefern, das kriegen wir schon irgendwie hin.
Also für diese Round-Rack-Geschichte habe ich dir 2 Links zugeschickt, da gibt es nämlich auch einen schönen Podcast dazu.
Okay.
Sucht, nimm die mal, die sind echt, das ist echt eine süße Geschichte. Kann man sich mal anhören, so ein Mädchen.
So, aber auf zum Thema iPhone. Zum Thema hier, man wird überall fotografiert. Passt auch schön die Meldung, dass in Berlin die Google Street View Cars gesichtet worden sind. Es gab schon mehrere Fotos in der Blogosphäre, wo Leuten dieses Teil über den Weg gelaufen ist. Auch
darf ich mal einen kurzen Szenenapplaus für diese grandiose Überleitung machen? Danke. Großartig.
Gibt da auf jeden Fall interessante Bilder. Wer es noch nicht gesehen hat, es wird ein kolossaler Aufbau. Das Ding ragt gut 2 Meter nach oben, habe ich so den Eindruck. Also oben auf dem Dach des Autos mit Stützen befestigt. Das ist halt so ein riesiger Pole, wo Zeug drauf ist.
Hast du das schon mal gesehen, diese Karre?
Ich habe sie selber nicht live gesehen. Ich habe jetzt nur die Fotos gesehen. Hast du noch keine gesehen?
Ich habe Fotos davon gesehen. Die stehen ja immer am Ernst-Reuter-Platz rum wohl, nachts und am Wochenende.
Ach.
Ja. Und direkt neben einer TU quasi da auf diesem Parkplatz.
Die lassen die nachts einfach draußen?
Nee, nimmt das Gerät ab oben, nehme ich an.
Nee, das glaube ich nicht.
Das ist ein ziemlich fetter Aufsatz.
Das ist so fest gemacht.
Da kommt oben drauf, kommt dann irgendwie so eine Schutzhülle. Das
klauen die dem noch sofort weg.
Ja, ich wundere mich auch. Ich will so ein Teil haben.
Ja.
Also...
Ernst-Reuter-Platz.
Am Ernst-Reuter-Platz.
Ja, aber ich finde es interessant, was da alles drauf ist.
Kann man
ist.
Zuerst bei Grabes vorbeigehen und dann den Aufsatz klauen.
Wollen wir mal kurz erzählen, was da drauf ist? Also erstens ganz klar, also sie haben oben natürlich Kameras drauf, mit denen sie, klar, die Fotos machen, wie man das ja erkennt aus dem Street View.
8 Stück, wenn ich mich nicht täusche.
8 Stück im 45-Grad-Abstand, die wohl dann sehr weitwinklig sind, weil sie ja auch bis nach oben gehen. Ich dachte ja immer, das wäre so fischaugenmäßig, aber keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall so ein Achterblock von Kameras. Das ist ganz oben aber direkt darunter. Aber die machen
schon ein Rundumbild, ne? Weil die Google Street View ist ja ein Rundumbild.
Ja, aber es ist ein Rundumbild, aber es geht ja auch sehr hoch. Also du kannst ja auch nach oben und nach unten gucken mittlerweile. Ne?
Das wird dann wahrscheinlich nachher zusammengesetzt.
Ja, oder? Das nach unten ist ganz interessant. Das setzen sie sozusagen aus den Luftbildern dann noch mit dazu.
Ach.
Naja, weil unten ist ja das Auto. Und
stimmt.
Das Auto sieht man aber jetzt nicht mehr. Am Anfang bei den ersten Bildern hat man das Auto gesehen, wenn man runter gedreht hat. Sie haben da einiges verbessert. Und sie haben ja auch dieses Privacy-Feature mit eingebaut, dass sie jetzt automatisch Gesichter und Nummernschilder erkennen und ausblurren.
Und zwar auch Pferdegesichter, habe ich.
Pferdegesichter?
Screenshots gesehen, also wenn da eine Pferdekutsche lang gerannt ist.
Dass man das Pferd nicht wiedererkennt.
Dann hat man auch das Pferd nicht wiedererkannt. Wow. Also es funktioniert auch mit Haustieren.
So, was ich aber noch viel interessanter fand und was etwas bestätigt hat, was ich mir schon vorher gedacht habe, ist, dass das Ding
Infrarot-Laserscanner hat, unterhalb der Kamera.
Habe ich auch irgendwas gehört, genau. Die können die Höhe von Gebäuden bestimmen dadurch?
Die Höhe, und ich würde sagen, die können einfach die gesamte Oberfläche sozusagen abtasten. Das heißt, während sie durch die Straße fahren, kriegen sie auch wirklich das Gebäude als solches.
Damit sie 3D-Gebäude erstellen können?
Genau. Und die 3D-Gebäude, die jetzt in Google Earth sichtbar sind, ich weiß nicht, ob wir das schon mal angesprochen hatten. Ich glaube nicht, ne?
Nee.
Sind halt meiner Meinung nach, hart nach einer Bestätigung, aber das ist so offensichtlich durch diese Street View Cars zusammengebaut mittlerweile. Das heißt, am Anfang haben sie teilweise einfach 3D-Daten, die öffentlich verfügbar waren, genommen. Zum Beispiel in Japan, da hatten sie irgendwie vor 2 Jahren schon von heute auf morgen auf einmal alle Häuser in ganz Japan, was daran liegt, dass in Japan das alles sehr genau erfasst wird, und dann haben sie sich wahrscheinlich die Public Database geholt und mal konvertiert.
In Berlin war es genauso, da gab es ja mal so ein Projekt, wo die gesamte Innenstadt digitalisiert wurde. Berlin haben sie ja
nur bestimmte Gebäude.
Das haben sie aber, glaube ich, nicht genommen, aber sie haben auch vor kurzem alle Gebäude eingeschaltet. Aber es waren halt nur so diese, es ist nur ohne Textur, grau und ohne Dach und so weiter. Ich dachte, das hätten
sie aus Überflugdaten oder sowas ermittelt, dass sie da vielleicht die gleichen Sensoren unten dran hängen haben. Nee,
dann können sie ja nicht, dann hätten sie ja da keine Linie, wo jetzt das eine Gebäude aufhört und das andere Gebäude anfängt. Das ist ja wirklich so katastermäßig, wirklich jede einzelne Unit.
Ist das nicht relativ harmlos, mit Satelliten drüber zu fliegen und eine Höhenmessung zu machen?
Ich weiß nicht, wie es geht. Also mit Satelliten sowieso nicht. Wenn, dann muss es.
Was machen die per Flieger? Ich weiß nicht, wie die das machen.
So einen Meter Unterschied. Guck dir mal die Daten genau an. Da sind Katasteramt-Informationen quasi mit drin, wo das eine Grundstück aufhört und wo das andere Grundstück anfängt.
Achso, das ist einfach. Man kann ja auch Stockwerkinformationen dafür benutzen.
Ein Stockwerk hilft dir da auch nicht weiter, wenn da 5 Häuser sind, die alle gleich
hoch
sind.
Du weißt ja nicht, ob es ein Spitzdach ist oder ein Flachdach.
Okay, wir befinden uns im Bereich der Mutmaßung. Jetzt allerdings, was ich gesehen habe, ist, ich habe einige Gebäude gesehen bei Google Earth. Ich bin auch ein bisschen mal rumgeflogen in so amerikanischen Städten, wo etwas ein bisschen detaillierter ist. Und dann habe ich eins gefunden, wo in diesem Gebäudekomplex gerade ein anderes Gebäude gebaut wurde. Und perfekt in 3D nachgebildet, komplett mit allen Texturen, war ein Baukran. Ein Baukran, der wirklich voll 3D modelliert war. Kannst also jetzt nicht mit den einzelnen Streben, aber halt so, ne, im also Wesentlichen
so genau,
die Form.
Wie man ahnt, so ein Laserscanner halt ist.
Genau, so. Und dann, wenn ich mir halt denke, wenn sie da wirklich mit diesem Scanner rangehen, beziehungsweise vielleicht, ich habe gar nicht erst an diesen Scanner gedacht. Ich dachte mir nur, wenn die von mehreren Orten ein Bild machen und sie wissen von jedem Bild, von wo aus das gemacht wurde, und das wissen sie ja, weil sie ja GPS haben, dann gibt es ja mathematische Verfahren, da gab es auch so ein Forschungsprojekt bei Microsoft, wie du eben aus diesen Ansichtsbildern 3D-Modelle machen kannst. Bei Microsoft war das übrigens ein Projekt, wo sie Flickr-Bilder genommen haben, ohne genaue GPS-Daten. Und sie haben nur sich die Bilder angeguckt, festgestellt, welche in der Nähe waren und
das
daraus 3D zusammengebaut.
Das ist so ein schönes, großartiges Projekt. Das ist
genau. Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, aber wenn du auch noch die GPS-Daten
dazu
hast.
Das suchen
wir nochmal
raus. Dafür lohnt es sich echt, um das mal auszuprobieren. Die Software lohnt sich, Windows hochzufahren.
Weil das ist in diesem Earth. Nee,
das ist nicht Earth,
sondern das live.
Nee, ich glaube, es gehört nirgendwo dazu. Das ist ein eigenes Projekt. Da gibt es auch bei TED, glaube ich, eine ganz große Webseite, TED.com, wo man sich so Vorträge von so einer Konferenz angucken kann. Da haben die auch mal einen Vortrag gehalten. Ich suche das nochmal raus und pack nochmal ein paar Links rein. Und da kann man mit dieser Software selber rumspielen. Also man kann nicht eigene Bilder reinstellen, aber man kann so, die haben den St. Markusplatz in Venedig und in Prag ein paar Straßen, die sie genauso digitalisiert haben. Das macht so viel Spaß. Vor allen Dingen ist es großartig, dass man vor Notre Dame haben sie so ein Foto gemacht.
Ja, ich zeige euch das mal hier kurz mit diesem Baukran, dann seht ihr das.
Kann man dazu nicht einen Link posten?
Oder? Siehst du das?
Das ist großartig. Weiß ich nicht.
Vielleicht.
Probier mal einen Permalink daraus zu generieren, das muss doch irgendwie gehen.
In Google Earth? Ja, eine GPS-Koordinate. Gucken wir mal.
Oder wir haben einfach den Kran-Template da reingeklatscht.
Das glaube ich einfach nicht. Also so wie das hier alles aussieht, warum sollten sie das tun? Warum sollten sie einen Baukran einbauen? Ich meine, das ist nun wirklich viel zu volatile Information. Das haben sie einfach automatisch generiert und so genommen, wie es ist. Na, sogar oben mit diesen Drähten da oben. Naja, wie auch immer. Ich wollte jetzt nicht unterbrechen, habe ich aber trotzdem gemacht. Ne?
Ich kriege den Namen dieser Software noch raus. Vielleicht hat ja auch jemand einen Kommentar schnell parat. es ist echt niedlich, weil dann haben sie auch zum so von irgendwelchen, dass dann teilweise gerade auf dem St. Markusplatz dann eben auch Bilder auf Flickr sind, wie sich irgendjemand von einem Poster von dieser Kirche fotografieren lässt und da die Software keine GPS-Daten hat, wird dann auch teilweise dieses Poster mit eingebaut und beim Rauszoomen hat man dann plötzlich ein Bild, bei Notre Dame war das, bei Notre Dame Paris, wo man dann irgendjemand vor irgendeinem Poster rumsteht und das ist halt ein Poster von Notre Dame und das passt halt sehr gut gerade da rein. Da kann man großartige Sachen mitmachen. Also ich, das halte ich.
Also auf jeden Fall ist es klar, man kann mit
Microsoft Bildern, ist nicht nur evil.
Nö, die haben natürlich eine Menge Geld ausgegeben und sich viele gute Forscher rangeholt, die forschen da jetzt vor sich hin. Ob da jetzt was Sinnvolles bei rauskommt,
das ist die große Frage.
Ist eine andere Frage. Aber ich wollte jetzt auch nicht über Microsoft reden, ich wollte nur sagen, generell, es ist einfach klar, dass wenn man halbwegs Geokontext hat, schon ganz gute Sachen machen kann, aber wenn man den vollen Geokontext hat, und das ist bei diesen Streetview-Cars natürlich wunderbar gegeben, weil die Dinger natürlich GPS-Antenne haben.
Bist du mal in New York mit Streetview-mäßig da so durch die Straßen gelaufen? Das ist schon der Wahnsinn.
Das ist der Wahnsinn. Das ist wirklich echt eine Menge Detail drin. Und ja, mit diesen Laserscannern und mit diesen Kameras machen sie das so. Also meiner Meinung nach, die neuen 3D-Modelle, die mit Textur sind, sind im Prinzip ein Ergebnis dieser Karren. Obwohl es auch Ecken gibt, wo Autos nicht langfahren können, wo sie Details von Gebäuden haben, wo sie eigentlich nicht langfahren können, wo ich mich wiederum frage, ob meine Theorie so hinhauen kann. Am Ende spielt das aber alles zusammen. Was die Dinger übrigens auch noch haben sollen, angeblich.
Skyhawk Wireless Stationen.
Die machen halt auch noch WLAN-Scanning dabei. Ja. Das heißt, die fahren hier mit ihren Karren rum und scannen einfach mal alle WLAN-Netze. Also wenn einer weiß, wo es offene WLAN-Netze gibt, dann ist es Google. Da könnten sie eigentlich auch gleich mal einen Search für aufmachen. WLAN-Google.com, wo gibt es ein offenes WLAN? Stimmt, die wissen es, ne? Aber wahrscheinlich liefern sie das alle an Skyhawk Wireless und kriegen dadurch irgendwie ihre Dienste wahrscheinlich auch noch kostenlos. Keine Ahnung, oder vielleicht gehört dieser Laden schon irgendwie.
Da können sie auf jeden Fall für ein bisschen was verkaufen, ja.
Genau. Es gibt auch noch die Vermutung, dass ein Beschleunigungssensor mit dabei ist bei diesem Google Street View.
Ich vermute mal, um ein bisschen genauere Daten als die GPS-Daten hinzukriegen.
Um vielleicht während sie fahren noch die Belichtungszeit zu berücksichtigen.
Belichtungszeit?
Wahrscheinlich ja, haben wenn die da sie so fotografieren so, und wenn sie scannen, müssen sie natürlich auch wissen, wie schnell sie wirklich sind und das kannst du mit GPS nur so in etwa rauskriegen. Mit dem Beschleunigungssensor hast du deine Geschwindigkeit exakt und weißt genau, wie schnell du gerade scannst, weil das die Karre ist ja im Verkehr, die läuft ja nicht immer gleich schnell, die ich muss mal schneller und mal langsamer
sein. Also ich würde mal sagen, die haben irgendwann sich hingesetzt und dieses Gerät entwickelt, was sie da auf dem Dach haben und dann haben sie halt alle Sensoren reingepackt, die halt irgendwie Sinn machen und nicht allzu teuer sind. Und
kein Thermometer.
Vielleicht wissen sie heute noch nicht, was sie mit den Informationen anfangen, aber vielleicht in ein paar Jahren oder wann auch immer fällt ihnen das ein. Und dann ist ja nicht schlimm, wenn man das alles mitschneidet.
Hm. Ich habe übrigens mal, ich habe es erstaunlich schnell rausgefunden, die Software heißt Photosynth. Wie wird das ausgesprochen? Photo und Synth. Und habe dir ja gerade mal einen Link zugeschickt, den du dann hoffentlich in die Kommentare mitpacken kannst, wo man eine schöne Videodemonstration sucht. Und wenn man nach Photosynth sucht, dann findet man die Software auch bei Microsoft. Und
wir haben heute gar nicht über Microsoft abgelästert, ne?
Warum sollten wir auch?
Was sonst immer so einen Spaß macht.
Bill Gates ist doch jetzt gegangen. Er ist doch jetzt weg. Der Feind ist weg.
Windows, bleibt nur noch der dieser Support blöde für Weimar. Windows 3.11 wird eingestellt.
Habe ich heute auch gelesen.
Ja, das trifft eine Industrie hart.
Jetzt haben wir doch gelästert.
Nee, das ist so.
Ja, eben.
Windows 3.11 ist immer noch sehr beliebt in der Embedded-Industrie. So. Das ist so irgendwie das GUI für DOS. Was da weite Verbreitung gefunden hat. Die sind schon alle ganz traurig. Muss man gucken.
So, ich habe ja von meinem Lieblingsprogramm noch nicht erzählt.
Ach so.
Ich habe auch keins, also ich habe eine ganze Menge, aber darüber will ich jetzt gar nicht erzählen.
Ja.
Sondern, weil wir auch ein bisschen neue Sachen vorstellen wollen, das kam letztens ein Programm raus, das heißt Cornerstone. Und es ist dafür da, dass man sich Subversion Repositories, also ist eher was für Entwickler und Leute, die halt irgendwie Version-Control-Systeme irgendwie benutzen. Und damit kann man sich jedenfalls Subversion irgendwie grafisch anschauen. Man kann verschiedene Revisionen miteinander vergleichen, kann alles schön mit der Maus klicken. Die haben eine ganz schicke Timeline irgendwie mit drin. Und man kann es 14 Tage lang testen. Ansonsten kostet $60, was ich eigentlich ein bisschen viel finde. Und ich habe es eigentlich auch, wenn ich mit Xcode programmiere, ein bisschen Subversion-Support ist ja in Xcode mit drin. Aber wenn man wirklich mit riesengroßen Repositories arbeitet und da viel hin und her vergleichen will, also mehr so Recherchearbeit, dann ist, glaube ich, Cornerstone ganz interessant. Und er cached auch eine ganze Menge. Und umso länger man ihn mit einem Repository benutzt, umso schneller wird er, weil er sich immer mehr merken kann, weil sich die History eines Repositories ja nicht verändert.
Hui.
War das die Software, die ich...
Vielleicht sollten wir nochmal kurz erklären, was Subversion ist für die Leute, die dem jetzt nicht so ganz haben folgen können. Also Subversion ist der Nachfolger von CVS und ist im Prinzip erstmal als Source-Code-Control-System, also wenn man programmiert, zum Hinterlegen von Source-Code an einem zentralen Ort, sodass mehrere Leute daran arbeiten können, dass man vor allem seine Änderungen definiert zurückspielen kann. Das heißt, man checkt sich das aus, kriegt eine komplette Kopie, dann macht man seine Änderung und dann checkt man die wieder ein und gibt mit dieser Änderung auch noch so einen Hinweis, was man da jetzt getan hat, sodass man eben nachträglich solche Sachen wieder rausnehmen kann zu bestimmten.
Mit jeder Änderung steigt die Revision irgendwie um eins nach oben. Das heißt, irgendwann hast du Revision 100, 101, 102 und wenn du merkst, dass bei 102 hast du was falsch gemacht, gehst du zur Revision 101 oder 100 oder 99 wieder zurück und jede einzelne Check-in, den kann man auch mit einem Kommentar versehen, sodass man genau weiß, warum man jetzt diese Änderung vorgenommen hat und so. Und jeder, der ein bisschen was Größeres programmiert, benutzt eigentlich heutzutage ein Version Control System, also Subversion zum Beispiel. Und es ist halt besonders
ist auch gut für Webseiten.
Praktisch, klar, alles was Text ist, sogar man kann auch binär einchecken, aber da sind natürlich die Diffs, die Differenzen nicht so schön vergleichbar.
Aber trotzdem, aber, das ist grundsätzlich eigentlich für alles, was so in einem Verzeichnis abgelegt wird und wo mehrere Leute dran arbeiten oder wo man selber immer die Möglichkeit haben will, definiert zu einem bestimmten Punkt auch zurückkehren zu können, wenn man mal Scheiße gebaut hat, ist eigentlich so ein Subversion-Server eine schöne Sache. Gibt es eigentlich gute Subversion-Server-Dienste, die frei sind? Die man so benutzen kann.
Bestimmt, habe ich jetzt keinen Kopf, weil
ich habe auch keinen im Kopf, aber vielleicht gibt es auch welche, wo man was bezahlt ist.
Schnell
auch
gut, aufgesetzt, ne? Aber ja. Ja, früher hat man wahrscheinlich Kontrollsysteme mehr benutzt, wenn man zu mehreren programmiert hat, damit man immer auch sehen konnte, was die anderen machen und deren Änderungen auschecken konnte. Heutzutage ist es schon so easy alles integriert, dass man es eigentlich auch schon benutzt, wenn man ganz alleine programmiert, weil es auch dann schon ein Riesenvorteil ist, dass man da ohne Gefahr zwischen seinen Revisionen hin und her springen kann.
Und dieser Cornerstone macht echt hübsche Diffs, ne?
Ja, also vor allem kann man halt schick irgendwie zwei also Diff Revisionen ist der irgendwie Vergleich anklicken
von einer Änderung von nachher.
Genau.
Was ich immer nutzen wollte, ich hatte mal überlegt, so SVN oder Subversion ist in Programmiererkreisen klar relativ beliebt. Ich wollte das mal bei einem Verlag einführen, wo eigentlich im Wesentlichen den ganzen Tag über Grafiker rumsetzen, die aber natürlich im Endeffekt genau die gleichen Probleme haben wie der normale Programmierer, nämlich dass da irgendjemand kommt und Dateien hochspielt und hochlädt und dass dann gigantische Mengen da sind. Dann heißen die immer Version neu, Version neu, 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 Version genau, final.
Genau, dafür gibt es Revisionen und Subversion. Das Problem ist nur, dass man zwischen Grafiken halt auch schlechten Diff machen kann, wobei Photoshop da was anderes wahrscheinlich behauptet, aber da fehlen halt einem die Tools für. Und da wäre vielleicht auch so ein grafisches Subversion-Tool, der könnte glatt sogar zwischen Diffs, also zwischen Bildern und Diffs irgendwie machen.
Also auf jeden Fall könnte man Menge Plattenspeicher sparen, wenn man einfach ein Binär-Diff macht und nur die Unterschiede abspeichert. Und ich glaube, ja, SVN macht das auch.
Na klar.
Also bei CVS war es damals so, ich glaube, das hat es nur für Textdateien gemacht, explizit. Also da konnte man nur Diffs von Textdateien machen. Und mit SVN geht das auch bei Binärdateien.
Richtig. Von Subversion übrigens gibt es auch seit, glaube ich, jetzt zwei Wochen schon wieder, vielleicht noch ein bisschen mehr, gibt es jetzt auch Command-Line-mäßig zumindest die Version 1.5. Die hat auch größere Änderungen, ist ja ein bisschen flotter und ist nur für Leute interessant, die da Command-Line-mäßig viel mit rumspielen. Und ich würde es jetzt selbst auf meinem Leopard jetzt hier nicht drüber installieren, könnte man machen, aber ich will mir mein System auch nicht zerfuschen. Aber kann man sich ja mal angucken.
Mhm.
Ja, was noch passend ist zum Subversion-Thema ist, dass wir ja auch schon in der letzten Sendung besprochen hatten, dass der Snow Leopard ein bisschen schmaler wird, weil die sogenannten NIP-Files, also diese Next-Step-Interface-Builder-Files, also die das GUI eines Programms beschreiben, dass die ein bisschen abgespeckt, abgelegt wurden. Mhm. Und das liegt unter anderem auch daran, dass diese Änderungen, früher waren das nämlich Binärdateien, diese NIP-Files, und inzwischen heißen sie auch XIB, also XIB, Xcode-Interface-Builder. Und das sind keine Binärfiles mehr, sondern nur noch XML, damit man eben auch sein GUI besser in einem Version-Control-System, also zum Beispiel Subversion, einchecken kann, um besser Diffs zu sehen. Das ging halt früher nicht. Du hast immer Binär gehabt, da hat er gesagt, Binär ist anders, aber hast halt nicht gesehen, was sich genau geändert hat. Mhm. Und das wurde auch geändert.
Ja, die Human Readability ist auf jeden Fall so ein Ding. Genau,
hat mich früher schon mal geärgert und jetzt haben sie es endlich mal gefixt. Hat ein bisschen gedauert, aber sollte jetzt besser sein.
Nochmal zu Subversion, es gibt auch noch ein, also Cornerstone war mir jetzt neu, aber es gab vor kurzem auch noch ein anderes 1.0 Release, nämlich von Versions, so heißt das, das ist auch ein Subversion-Client. Also es gibt jetzt eine ganze Menge Subversion-Clients und wie du schon erwähnt hast, sollte man auch nochmal sagen, also Subversion ist Teil der Bordmittel, also wenn man Mac installiert und Command-Line-System hat, dann ist ja ganze Subversion-Kram dabei, aber es ist natürlich nicht so einfach zu benutzen. Und diese neuen GUI-Programme richten sich natürlich vor allem an Developer, aber jeder, der, wie schon gesagt, in irgendeiner Form, tja, einen Haufen Dateien, der was vor allem Text ist, verwaltet und mit mehreren Leuten dran arbeitet oder selber auf eine Art und Weise dran arbeitet, wo es sehr, sehr, sehr wichtig ist, später zu irgendeiner definierten Version zurückkehren zu können oder vielleicht sogar mehrere Branches zu pflegen, dass man so eine, weißt du, hast du Version 1.3 und du hast aber auch noch Version 1.2.7 und musst auch nochmal 1.2.8 machen, sowas, verschiedene Ausgaben von irgendwelchen Help-Files oder Büchern oder Online-Dokumentationen. Subversion
verwaltet.
Sowas kann man wirklich mit Subversion gut machen und diese GUI-Tools, die da jetzt gerade hochpoppen, könnten das Leuten zugänglich machen, die sonst mit der Kommandozeile nicht so glücklich sind.
Genau, die visualisieren.
Es gibt auch diese Integration für den Finder schon seit längerer Zeit. Es gibt dieses SVN-Plugin, was allerdings immer nicht so stabil war. Ob das nur an diesem Plugin oder am Finder liegt, das habe ich nie so richtig rausgefunden.
Das habe ich mir gar nicht angeguckt.
Eigentlich ganz nett, weil er dem dann mit jeder Datei, die von Subversion gepflegt wird, auch immer gleich so noch so ein Overlay-Icon drauf hat, wenn es eingecheckt war, hat so einen grünen Haken, wenn sich was geändert hat, war das entsprechend markiert und wenn die Datei noch nicht bekannt war, irgendwie rot. Ja.
Oder Windows habe ich das schon mal gesehen. Die Entwickler, mit denen ich zu tun hatte, hatten genau.
Eigentlich
das
eine schöne Sache, aber ich habe so den Eindruck, mit dem Finder verträgt sich so recht irgendwie noch nichts.
Aber?
Ich habe ja nochmal drüber nachgedacht. Könnte sein, dass Snow Leopard wirklich einen neuen Finder hat?
Hat oder
haben
der
wird?
Noch kommt?
Naja, ich meine, wenn sie alle Programme auf 64-Bit machen.
Können sie es mit dem Finder nicht machen, meinst du?
Bei der Finder ist Carbon. Und Carbon gibt es nicht mehr auf 64-Bit. Hatten wir schon mal drüber gesprochen.
Das ist nicht richtig.
Wie, das ist nicht richtig?
Na.
Es gibt kein Carbon 64-Bit.
Ja, doch, stimmt. Das war angekündigt, dann haben sie es gestrichen. Ich dachte jetzt nur, dass nicht keine weiteren Features für Carbon und 64-Bit kommen. Nee, sie.
Wenn der Finder Carbon bleibt, dann bleibt er 32-Bit und dann wäre der Finder die einzige Up in Snow Leopard, die nicht 64-Bit ist.
Sollte das Stiefkind von macOS 10 etwa endlich mal eine Überarbeitung erfahren?
The All New Finder.
Ob es damit die Geschichte endlich mal, das ist so eine Never-Ending Story, oder, der neue Finder? Ich glaube, seit 10.2 mindestens wird über den neuen Finder jedes Mal spekuliert.
Seit 10.0 wird seit über den neuen
eigentlich
Finder
schon spekuliert.
Na, da war er noch neu.
Der war nie neu. Das ist immer noch der alte Drecksfinder von macOS 9.
Von macOS
ja, natürlich. Deswegen ist er ja Carbon.
Dafür haben sie aber relativ viele Features weggelassen. Das ist
das
einzige Feature, das ich wirklich nach wie vor tief vermisse von macOS 9, ist diese Möglichkeit, dass man im Finder so Fenster nehmen konnte und die unten an den Bildschirmrand kleppen konnte. Mhm. Und dann hatte man diese Pop-Up-Fenster.
Na, jetzt hast du ja das Dock.
Genau.
Stimmt, das ist das Dock. Jetzt ist das Dock ist sowas ähnliches. Aber ich hätte es gern für alle Fenster gehabt. Aber egal, brauchen wir jetzt nicht. So.
Hast aber recht.
Was ich noch zu 64-Bit sagen will, muss ja mal ein bisschen angeben, aber ich habe hier irgendwie so ein Tool für mich, ist jetzt auch ganz egal, was es ist, was ich schon, glaube ich, 2003 oder so angefangen habe. Und ich habe letztens gedacht, ja, jetzt probieren wir mal ein bisschen rum, machen wir mal 64-Bit-Support. Habe ich ein bisschen rumgefummelt, weil mein Xcode-Projekt schon ein bisschen alt war, hatte ich auch erst noch Schwierigkeiten, habe ich mir im Irk irgendwie helfen lassen, dann gesagt, ja, musst du halt da klicken, habe ich gemacht. Und schwuppdiwupp, umgestellt auf 64-Bit, habe gesagt, compile. Dann kamen so ein paar Fehler, wo ich int benutze, also Integer. Da sagen die Apple-Jungs, da soll man ns-Integer hinschreiben, weil ein int auf 32-Bit ist halt 32-Bit groß und auf 64-Bit, oh, jetzt komme ich schon wieder durcheinander, eben nicht. Und deswegen soll man nicht mehr int, sondern ns-Integer benutzen. Das wird durch ein Makro, je nachdem, ob man auf 32 oder 64-Bit das eben umgewandelt, habe ich die drei Stellen kurz geändert. Also da, wo ich so eine API benutze, wo ints vorher vorkam und schwupp, fertig. Jetzt habe ich irgendwie mein Tool für vier Plattformen, nämlich PowerPC, PowerPC 64, x86 und x86-64.
Mhm. Ja, das war eigentlich auch fast alles, was man machen muss.
5 Minuten gebraucht.
Das finde ich übrigens nach wie vor eines der schönsten Feature von macOS 10 Leopard. Man schiebt eine DVD rein und hat im Endeffekt 4 Plattformen unten drunter auf einer DVD zu installieren. Wollen wir mal nachzählen, wie viele DVD Microsoft dafür bräuchte?
Nein, bitte nicht.
So, die Sendung reicht so lange nicht.
Genau.
Apropos. Ich könnte ja noch nicht mal alle Betriebssysteme, die Windows heißen, aufzählen.
Also ich hatte es jetzt nicht ernsthaft vor, aber ich finde es, das ist so eine wunderbar elegante Lösung. Die haben damit so unter Beweis gestellt, dass er wirklich...
Ja, und auch mit allen Sprachen.
Ach stimmt, das kommt
noch dazu. Das kommt noch dazu. Also wenn du irgendwie alle Windows-Versionen in allen Sprachen, ich weiß nicht,
die
das weiß noch nicht mal Microsoft, wie viele die haben.
Also bei so einer Firma, wo ich früher war, ich glaube, die haben irgendwie, nee, die haben das Developer-Paket bekommen, das war mal so eine Riesenkiste mit, weiß nicht, wie viel, hunderten CDs, das war schlimm.
Wobei, das war mehr als nur Windows. Das war dann.
Das war alles.
Das war Office und.
Einmal das Gesamtpaket, was die
genau,
so hatten.
Genau, das kann ich.
Ja, richtig, man kriegt da immer so komplette Schüttung. Ne?
Container.
Dann kommt da so ein Lastwagen vorbei und lädt ab.
Wobei, das ist, wenn man das erste Mal sieht, das ist schon sehr beeindruckend. Das sind ja wirklich.
Ja, beim zweiten Mal nervt's, weil die Tonne ist noch vom letzten Mal voll.
Okay, Jungs.
Ja.
Haben wir's?
Eigentlich haben wir's, oder?
Ja.
Wir können es noch ein bisschen prügeln, aber.
Nö.
Nee?
Keine Lust.
Oh, bist halt so. Und?
Nicht ich aggressiv. Muss morgen früh, ja.
Du musst die Sendung noch online stellen.
Ich habe mein Pulver verschossen. Ich muss die Sendung noch online stellen. Wir haben heute nicht so viel Zeit. Und außerdem haben wir schon 2 Stunden voll.
Na echt? Super.
Und von daher, denke ich mal, haben und wir
immer noch keinen Pornage-Tool.
Ich hatte verdammt. Ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir noch mehr zum App Store und so weiter zu erzählen haben.
Wir haben schon eine ganze Menge erzählt.
Wir haben schon eine ganze Menge erzählt, aber ich denke, die eigentlichen Erkenntnisse, die werden erst in den nächsten Tagen auftauchen.
Klar, wenn ich die Software habe, vorher nicht.
Genau, wie auch immer. Wir werden auf jeden Fall versuchen, in 2 Wochen wieder zusammenzukommen.
Genau.
Mehr oder weniger pünktlich.
Um hoffentlich dann mit iPhone 2.0 Software. Also dann auf jeden Fall, oder? Dann haben, also bis dahin kriegen wir das auf die Reihe.
Das denke ich doch schon.
Ah, sie haben wieder angefangen. Sie haben, oh Gott sei Dank, sie haben ihre iPhones alle ausgepackt und entwickeln wieder. Gott sei Dank.
Fair.
Das Dev-Team, das iPhone-Dev-Team, die
haben nicht gerade wieder das Interweb.
Die sind alle losgezogen und haben erstmal hier schön iPhones gekauft, alle wie die Bekloppten.
Naja,
und
was sollen sie machen?
Anstelle hier das Pwnage-Tool für mein altes iPhone rauszubringen, was ich gefälligst mal haben will, ihr Schweine.
Die wollen auch GPS haben.
Die wollen auch und erzählen, wir sind iPhones drauf und die Hälfte jetzt davon, what the fuck? macht unser iPhone endlich mal tauglich.
So.
Und jetzt sind sie aber wieder, jetzt steht hier, dass sie jetzt gerade wieder.
So, letzte Frage.
Vor 18 Minuten.
Wird das neue iPhone den Erfolg haben, den ich dem alten iPhone schon vorhergesagt hatte? Und
also das neue
Vorschlag in Deutschland?
Also
in Deutschland?
Was ich in meinem Freundeskreis erlebe, ist sagenhaft. Ich kenne, also es war beim ersten iPhone ja schon stark, wenn man den Leuten das in die Hand gedrückt hat, bis sie gesagt haben, wow, geiles Telefon.
Beim ersten war es noch verhalten, muss man sagen.
Genau, aber da war schon so,
Wenn es noch GPS hat und UMTS, dann bin ich dabei. Und jetzt kommen sie alle und sie sind wirklich dabei.
Und das ist, also ich glaube, das wird, also die anderen, es wird nicht das dominierende Telefon auf dem Markt werden, soweit gehe ich nicht, aber das wird ein unglaublicher Erfolg für Apple. Das ist jetzt wirklich, das ist, also ich hätte, sie legen nochmal eine Latte drauf und zwar, oder eine ordentliche Schippe drauf. Das hätte ich, war ich mir so nicht so sicher, dass das passieren würde.
Ich glaube, wir haben ja außer UMTS und GPS gar nicht so viel draufgelegt. Also hardwaremäßig ist ja alles dasselbe, ist auch nicht schneller geworden, die Auflösung ist die gleiche.
Neue
der Akku
Software
ist besser. Kleiner. Der Akku hat ein bisschen weniger Power, aber hält ja
trotzdem länger. Software Sales, ja. Also ja. Ich meine, vielleicht verbraucht die Elektronik einfach weniger Strom, dann brauchen sie nicht so viel Akku, ne? Da
vielleicht
kann man jetzt erstmal nur drüber.
Ein bisschen weniger Strom.
Vielleicht können wir auch unseren alten, dickeren Akku in das neue kloppen.
Ich habe meine Zweifel, dass das passt.
Aber habt ihr das gelesen, dass der neue Akku, jetzt sind wir doch hier beim iPhone, muss man noch ein bisschen länger ziehen, dass der nicht mehr festgelötet ist, sondern so über Kontakte dran ist? Also das heißt, dass man den einfach so rausnehmen kann.
Und das hat Schrauben.
Und dass es halt Schrauben hat und man wahrscheinlich relativ schnell rankommt. Also vielleicht ist er doch schneller.
Wahrscheinlich ist das einfach auch geschuldet, dass es sich einfacher servicen lässt vor Ort im Laden.
Weil immerhin. Einfach,
ne? Achso, ich kann übrigens noch was Gutes zum Abschluss noch was Gutes über mein schrottiges Nokia sagen.
Das geht.
Das Ding lag vorgestern
es hat
die ganze
geklaut?
Nacht Nein. bei mir auf der Terrasse, weil ich das da vergessen habe am Abend und es regnete die ganze Nacht auf dieses Telefon ein. Morgens war es sogar noch an.
Okay.
Man konnte es sogar noch betreiben. Es hatte leichte Schlieren und Wasser im Display. Und die Tasten gingen irgendwie alle nicht mehr so richtig, vor allem mein Joystick nicht. Und dann habe ich es komplett auseinandergebaut, was erstaunlich einfach ging.
Mhm.
Also ich habe das wirklich in 0,0 auseinandergeschraubt bekommen. Dann habe ich das eine Weile getrocknet.
Das mit dem Auseinanderschrauben, das kann
ich auch mal lassen. Habe mit der Zahnbürste so die angelaufenen Kontaktstellen gereinigt und dann so 2-3 Stunden getrocknet. Und siehe da, wie
Tada.
Neu. Wie neu. Jetzt sozusagen komplett
ist es
geputzt.
Sauberer?
Ja, sogar die Schlieren aus dem Display sind weg. Also es ist jetzt wirklich unverändert. Und so sehr ich ja diese Software hasse, darüber habe ich mich dann schon mehrfach ausgelassen. Die Hardware ist einfach
die
spitze.
Können sie.
Ja, das haben die jetzt.
Aber
haben
ich würde mal sagen,
raus,
beim iPhone wäre gar kein Wasser reingekommen.
Oh. Also ich
zumindest nicht in die Tasten.
zum Beispiel.
Das stimmt schon.
Nur durch
das stimmt schon. Dieser Joystick hat hier so ein richtiges, guck mal, jetzt kann das Wasser so richtig schön reinlaufen.
Ja.
Das
ist
so
richtig. Ja, das geht beim iPhone alles gar nicht.
Okay,
also, wenn es erstmal runtergelaufen ist, durch die Runde kommt es auch nicht mehr hoch hier so. Also von unten kann ja gar nichts reinlaufen.
Na, was kann hier was in den Kopfhörer?
Was für eine Sendung. Ich habe gesagt, dass Safari kein schlechter oder ein guter Browser ist. Du hast was Positives über Nokia gesagt.
Piep, piep, piep. Wir haben uns alle
lieb. Oh mein Gott, das ist eigentlich, ist das die Love Parade Sendung, oder? Hat noch jemand ein bisschen LSD?
Haben wir's?
Wir haben schon erwähnt, dass das iPhone gar kein Garbage Collection unterstützt.
Was?
Nein, nein, das machen wir fürs nächste Mal. Wir haben's. Müllabfuhr gibt's beim nächsten Mal.
Nächstes Mal erklären wir Garbage Collection.
Okay.
Super. Dann sagen wir tschüss.
Tschüss.
Bis bald.